Wenn man reine Machtfragen diskutiert, ist es sowohl politisch als auch zivilgesellschaftlich immer die Wahrheit, dass die, die sich an die Regeln halten, zuerst sterben.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Oh, schade. Ja, hallo, guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mike. Na? Wie bist du in den Tag gekommen?
Ja, ganz gut. Ganz gut. War eigentlich alles heute. Die Kids haben sich heute Morgen gut benommen, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich in der Schule über die Stränge schlagen werden. Also das zu Hause gut benehmen und in der Schule, das gibt's nicht beides. Habe ich festgestellt. Aber was heißt gut benehmen, in Anführungsstrichen? Ne, die ältere Generation motzt ja über die Jugend seit der Antike schon.
Also haben sie sich auch bei dir nicht gut benommen, oder was?
Was heißt nicht gut benehmen? Nee, ich meine nur, halt morgens einfach mal schlechte Laune haben. Kann man ja haben. Ne? Dann hat man meistens in der Schule gute Laune. Und wenn man mit super Laune aufsteht, dann ist meistens in der Schule manchmal so ein bisschen der Wurm drin. Also so war das bei mir. Und ich glaube, das stelle ich jetzt auch gerade bei meinen Kids fest.
Ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemals mit guter Laune aufgestanden wäre.
Echt nicht? Hast du was Schönes geträumt? Bist ausgeschlafen? Nee, das bist noch nie mit guter Laune aufgestiegen.
Also seltenst. Auch so dieser, also das ist so tatsächlich so ein, wir wollen nicht schon wieder über Schlaf sprechen, nachdem quasi die letzte Folge sehr viel aus Schlaf bestand. Aber dieses Gefühl von ausgeschlafen sein, das habe ich extrem selten. Also meistens ist es zu wenig oder zu viel oder mein Rücken tut weh oder es ist Aufstehen, das ist immer scheiße. Nee, also ich komme nicht gut aus dem Bett. Ich stehe eigentlich immer mit dem falschen Fuß auf. Aber ich glaube, das erklärt so einiges.
Ja, also zumindest, also dann haben wir dadurch, dass unser Podcast oft morgens stattfindet, irgendwie, vielleicht haben wir dich ja noch nie so richtig gut gelaunt erlebt hier im Podcast. Das weiß ich ja gar nicht.
Na, es ist ja auch selten die erste Amtshandlung des Tages.
Ah ja, was ist die erste, die hat mit Klopapier zu tun, oder?
Nee, also heute habe ich Wäsche gemacht als allererstes. Das war meine erste Amtshandlung.
Oh, schön.
So, da konnte ich meine ganze Wut in diesen Wäscheberg stecken. Ja, so, und dementsprechend ist das jetzt hier die zweite Amtshandlung. Ja, Mike, aber bist du auch so ein bisschen gespannt heute?
Ja, natürlich.
Fühlst du das Britzeln in der Luft?
Also ich als SPD-Mitglied, also noch SPD-Mitglied immer noch SPD-Mitglied seit, wie lange bin ich jetzt eigentlich schon SPD-Mitglied? Warte mal, na, das müssten jetzt 30 Jahre sein fast. Kriegt man da irgendwie, bei der SED hat man da so eine goldene Uhr gekriegt vom ZK, von Glashütte oder irgendwie. Kannst du bei eBay heute noch einsammeln. Sowas. Kann man mal gucken, Ehrengeschenk des ZK der SED, da gibt's bei eBay ganz viele Reliquien aus der DDR zu ersteigern. Bin ich gespannt, ja, und ich, also meine Medienkompetenz, meine ausufernde Medienkompetenz sagt mir, dass eigentlich so eine Debatte, wie sie jetzt der Scholz am Hals hat, nicht mehr einzufangen ist, ne? Hat man ja bei Joe Biden ganz gut gesehen.
Ja.
Dass das so ein Domino-Ding ist. Und.
Also startet Pistorius jetzt den Brad Summer im Winter?
Es liegt an Pistorius, wie der das einschätzt. Also, ich glaube, Pistorius hat nicht vor, ein achtbares Wahlergebnis gegen Merz einzufahren und trotzdem zu verlieren. Ne? Mhm. Also der ist schlau genug, der hat ja auch gesehen, was damals mit Schulz, war ja auch ein Wunderkandidat, der dann auf einmal aus dem Hut gezaubert wurde, sagenhafte Umfragewerte hatte und dann innerhalb von ein paar Wochen eingestampft wurde. Ne? Also Pistorius muss sich schon überlegen, ob er sich von seinem Balkon des Favoriten, des Volkes, der Mitglieder und so weiter, jetzt in die Niederungen der Kandidatur begibt, weil dann werden nicht mehr die positiven Seiten von ihm aufgezeigt, sondern dann steht er komplett im Sperrfeuer der Medien jetzt auf einmal, ne? Die dann vielleicht auch ein bisschen an dem Bild kratzen wollen und die dann auch von vorne und hinten irgendwie alles suchen wollen, ne? Also ist natürlich in der Gerafftheit des Wahlkampfes, wie er jetzt stattfindet, vielleicht ein bisschen ein Vorteil, dass man jetzt nicht über ein halbes Jahr irgendwie jemanden medial demontieren oder entzaubern kann oder auch die Öffentlichkeit gelangweilt wird von jemandem,
ne? Ja, über Weihnachten dürfte auch nicht viel passieren.
So, nee, ne? also das ist das Einzige, was Scholz meiner Ansicht nach noch retten könnte, wie bei Gerhard Schröder damals, irgend so eine Überschwemmung oder sowas, wo man auf einmal wieder kann, also Gerhard Schröder 2 war ja auch schon komplett abgeschrieben bei der Wahl, ne? Und dann hat er seine Bilder mit Gummistiefel gemacht.
Siehst du Scholz in Gummistiefeln irgendwas retten?
Hat man Schröder, ja gut, der ist schon ein bisschen zupackender gewesen, der Schröder, ne? Da kann halt mehr Erfolg. Es ist ja auch ein bisschen das, was den Pistorius so umweht, dass er irgendwie, ja, wie soll man sagen, schon dieses preußisch-herrschaftliche hat, aber dann doch eher das dem Volk zugewandte und nicht so ein, wie soll man sagen, so ein Bankenlobbyist aus dem Hinterzimmer, ne, den man da irgendwo hingesetzt hat, so was den Scholz so ein bisschen umweht. Schwierig, aber wie gesagt, es steht und fällt mit Pistorius. Wenn der Bock hat, wird er's.
Bin also Pistorius hat ja nicht abgesagt. Der hat ja so ein bisschen damit kokettiert.
Ja, ja, natürlich, klar. Aber wer weiß. Also ich bin mir nicht sicher, ob er mit seiner Analyse schon fertig ist. Erfolgsaussichten.
Also ne, Scholz fliegt ja jetzt überraschend früher vom G20-Gipfel zurück. Irgendwas muss ja in der Luft liegen.
Ja, der Scholz weiß das. Das ist, also Scholz ist ja nicht blöd, ne? Und dass es diese Dynamiken jetzt irgendwie gibt, und wahrscheinlich ist es, wenn dieser Podcast erscheint, sowieso schon lange entschieden.
Das ist das Problem, ne? Man hat ja immer so ein paar Tage Vorlaufzeit sozusagen.
Insofern ist es sicherlich interessant, rückblickend zu sehen, was wir dazu so irgendwie gedacht haben. Und ich würde es auch ein bisschen vergleichen mit der Kanzlerkandidatur in der CDU damals, als Söder dann noch in der Nachtaktion nach Berlin gereist ist und versucht hat, noch Laschet zu verhindern. So sehe ich das jetzt auch ein bisschen bei Scholz. Also der hat ja versucht, so die Kanzleramtseier rauszupacken, ne? Ja, ich rufe jetzt mal bei Putin an, ne? Hier, ich habe die Nummer, klar, kann ich da mal anrufen, ne? Irgendwie, das macht kein anderer, das hab nur ich zu machen. Ich bin beim G20-Gipfel, hier euer Kanzler, bla bla bla. Und das hat medial halt nicht so richtig gewirkt, weil die Medien jetzt in der November-Sauchen-Gurkenzeit, ne, die US-Wahl ist durch, da tut sich gerade nicht so viel.
Ja, der Deutsche interessiert sich halt selten für Außenpolitik.
Genau, ne? Und die Medien wollen Scholz fallen sehen. Ne? Und da sind sie im Einklang mit einem Großteil, das heißt mit einem Großteil, mit einem großen Teil der Bevölkerung oder einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung.
Und 80%.
Genau, und da sind die Medien, wir haben ja über diesen Shift bei den Medien schon oft geredet, auch die öffentlich-rechtlichen Dienstleister, ne? Die zeigen den Leuten das, was sie sehen wollen, und bedienen das, was sie sehen wollen, und berichten da jetzt nicht objektiv, was los ist, sondern sind immer so ein bisschen vor einer Welle, sind eher treibende als berichtende Kraft, ne? Ja. Und diese Dynamik, die ist schon relativ neu in den letzten Jahren, glaube ich.
Ich finde das pervers. Ich finde das richtig total pervers. Mir ist das aufgefallen bei diesem unsäglichen Karin Mioska-Interview, dass am Ende auch nicht für seine Unsäglichkeit diskutiert wurde, sondern als ob sie als Erfüllungsgehilfin ihrer ganzen Kolleginnen und Kollegen ihn jetzt quasi als Speerspitze dieser Bewegung zur Sau gemacht hat. Und auf einem Niveau, das ich in Deutschland eigentlich nicht, also akzeptieren will, dass das sozusagen das große Besteck des Talkens ist. Generell diese ganze Polit-Talkshows, ist alles zum Kotzen. Also es ist wirklich, ne, vor allen Dingen die Arroganz der deutschen Medienlandschaft, sich hinzustellen und zu sagen, dass das jetzt Nonplusultra ist im Vergleich zu, was weiß ich, den Vereinigten Staaten und deren Medienzirkus. Es ist Es ist genauso wenig objektiv und genauso sensationsheischend. Also.
Ja, also umfragegetriebene Medienberichterstattung ist halt wirklich, ne, weil es um Werbeeinnahmen, um Klicks geht und so weiter. Und es steht bei der Entscheidung, welches Thema gemacht wird, wie über das Thema berichtet wird und so weiter. Und da steht gar nicht mehr das Journalistische im Vordergrund, sondern einfach die Wirkung nach außen bei dem Rezipienten. Ne? Also ich kann mich dran erinnern, also ne, jetzt erzählt Papa wieder vom Krieg, aber wie haben wir denn im Deutschunterricht oder du im Germanistikstudium oder was weiß ich, wie haben wir denn gelernt, was eine Überschrift machen muss? Die muss über den Text informieren. Die soll ein kleines bisschen neugierig machen eventuell, aber soll auf jeden Fall zeigen, was erwartet mich, wenn ich den Text irgendwie lese. Ne? Ja. Und wann hast du heute eine Überschrift, die dich mal nicht irgendwie sensationsheischend aufs Glatteis führt, wo du einen Halbsatz, allerhöchstens einen Halbsatz zu dem Thema, was dich überhaupt in der Überschrift zum Klicken gebracht hast, da irgendwie drin vorkommt. Also Überschriften sind heutzutage Volksverarschung und nicht mehr Informationen über den Text, der da dran hängt.
Ne? Und das Schlimme ist, dass sich das gegenseitig selbst verstärkt.
Mhm, genau.
Also dadurch, dass du überall solche Sachen liest und die wiederum Aufmerksamkeit ziehen, musst du nachziehen mit diesem Stil, weil du ansonsten immer mehr an Boden verlierst. Mhm. Also der Erste, der damit angefangen hat, hat sozusagen eine Lawine losgetreten, die sie nicht mehr aufhalten lässt.
Ja, also ich frage mich oft, also früher wurde Journalismus und Medien, also ich benutze sie zumindest immer noch so, gibt ja noch solche Kleinode, in denen man das tun kann, um sich zu informieren, um sich eine Meinung zu machen, um an einem Diskurs teilzunehmen. Aber von ganz, ein Großteil der Bevölkerung werden Medien heutzutage dazu benutzt, um ihre bestehende und vorgefertigte Meinung sich bestätigen zu lassen. Aber wo findet jetzt noch die Meinungsbildung von jemandem statt? Aus welchen Quellen, was bildet heutzutage die Meinung von jemandem? Das ist ja nur noch auf Überschriftenniveau. Ja, teilweise wie bei Hieroglyphen auf Bildniveau. Ne? Das ist ja, also dieses fundierte Meinungsbilden, weiß ich nicht, wo das heutzutage noch stattfinden soll, wenn Medien nur noch dazu konsumiert werden, um die Meinung, die schon besteht, sich bestätigen zu lassen.
Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das jemals anders war, ja. Aber ich meine, du hast deine Quellen, die du aus irgendwelchen Gründen für deine Quellen hältst.
Hm.
Und dann folgst du halt komplett der Linie, die in diesen Quellen dargelegt wird. Und hinterfragst es dann halt nicht, weil es ja aufwendig. Und so, das ist mir jetzt im Zusammenhang mal wieder aufgefallen mit dem Kabinett, das Donald Trump da aufstellt.
Hm.
Was ja also quasi als absolute Clown- und Horrorshow dargestellt wird. Aber wenn du es dir ein bisschen genauer anguckst und die Hintergründe und Zusammenhänge anguckst, ist es halt zu einfach gedacht. Hm. Ja, der Rubio beispielsweise, der widerspricht eigentlich dem außenpolitischen Kurs, den man jetzt in ukrainischen Fragen Trump unterstellt hat. Hm. Der ist ein Hispanic, wäre quasi der erste hispanische Außenminister der Vereinigten Staaten. Was irgendwie auch nicht so richtig ins Bild passt. Es gibt Frauen im Kabinett, die erste Stabschefin aller Zeiten. Hm. So, das ist irgendwie sehr viel woker, als man einem Donald Trump unterstellt. Klar gibt es da genug Kritikpunkte, aber es sind vor allem Kritikpunkte, die politisch gefärbt sind. So, weil man natürlich nicht möchte, dass der oder der vielleicht für die Öllobby sich einstellt, heißt aber nicht, dass das alles völlig unfähige Wahnsinnige sind. Hm. Nö, die entsprechen nur halt einem anderen politischen einer anderen
ja, politischen. Ja gut, also das ja. Stört mich auch ein bisschen, diese Kampfberichterstattung, ne, dass jetzt, wenn jemand irgendwie, da sind schon hohle Nüsse dabei, ne, um Gottes Willen, aber wenn jetzt
wer
jemand...
Denn? Hä? Wer denn?
Also der Heini, der Justizminister wird...
Wer denn? Wer ist das
der,
denn?
Der als Justizminister benannt wird.
Ja, wer ist das denn?
Wie heißt er denn? Der wegen Sex-Trafficking angeklagt war und...
Warum ist er angeklagt? Was ist denn da passiert? Das sind ja alles so Schlagworte. Ich will den überhaupt nicht in Schutz nehmen. Das ist bestimmt ein richtiger Wichser, keine Frage. Matt Gaetz. So dieses Sex-Trafficking, da geht es darum, dass er mutmaßlich mit einer 17-Jährigen einen Luxusurlaub in Mexiko oder so gemacht hat und mit der halt gevögelt hat. So, das ist nicht nachgewiesen. Es gibt da keine eindeutigen Quellen und er hat sich da rausgewunden aus der Investigation. So, es ist wirklich genau. Alles ziemlich shady.
Das ist, heißt für, auch ist nicht, für mich auch nicht, ja. Das Interessante finde ich, das ist auch für mich nicht das, ich habe das jetzt benannt, damit du weißt, von wem ich rede, weil mir der Name gerade nicht einfiel. Das Interessante dabei ist, glaubst du, er wäre ohne diese Anklage, die folgenlos geblieben ist, Justizminister geworden?
Glaubst du?
Ist das ein Statement?
Ich spiele von Trump? Das zurück. Glaubst du, Matt Gaetz wäre überhaupt ein Trump-Follower geworden, wenn das nicht passiert wäre?
Das kann ich nicht einschätzen.
Ich glaube, diese ganze Entwicklung, dass der so ein loyaler Trump-Anhänger geworden ist, hängt damit zusammen, dass der in seiner eigenen Partei keinen Fuß auf den Boden bekommt und deswegen sich eine Alternative gesucht hat, wie er seine Karriere vorantreiben kann. Trump ist ein Instrument und er instrumentalisiert die Leute. Und Matt Gaetz auszuwählen, ist im Endeffekt ein Move, um die Loyalität der Republikanischen Partei zu testen. Ob sie vereint hinter ihm stehen und das abnicken oder nicht.
Also glaubst du auch, dass er ohne diese Anklage, oder wenn es überhaupt eine Anklage war, ich weiß nicht, ob es Anschuldigung oder Anklage
war. Es ist keine Anklage. Es war, die haben die Anklage nicht durchgeführt genau. Und dann gab es ein Disziplinarverfahren des Repräsentantenhauses.
So hab ich das auch verstanden, genau. Und glaubst du, dass er ohne diesen Aspekt Justizminister geworden wäre? Höre ich jetzt aus deiner Antwort raus? Nein. Also das
glaube ich nicht.
Finde ich schon eine interessante Umpolung, dass eigentlich in jedem anderen Kabinett wäre jemand wegen so eines Aspektes trotz der übrigen absoluten Eignung nicht Justizminister geworden. Und er ist, obwohl er nach allem, was ich so höre, drumherum, naja, für sowas eher durchschnittlich begabt wäre, wahrscheinlich wegen des Aspektes als Statement Justizminister geworden. Finde ich eine interessante Umpolung. Also jetzt auf die Person bezogen, ne? Hohle Nuss. Bei anderen kann ich es nicht einschätzen und da finde ich die Berichterstattung dahingehend problematisch, dass sie halt auf Schlagworte reduziert werden wie, ja, Fox News Moderator, Wrestling Manager, bla bla bla, was weiß ich, als ob das der einzige Aspekt von jemandem im Leben ist.
Das ist bei jeder einzelnen Person in diesem Kabinett so.
Ja,
also
genau.
Er ist
ja.
halt der Sex-Trafficking-Typ, obwohl es nicht nachgewiesen ist. Und die Frage, was jetzt hier Sex-Trafficking und so weiter, ohne den in Schutz zu nehmen. Wrestling-Managerin, der Fox-News-Moderator, dann Impfgegner, der Klimawandelleugner. Also jeder Mensch in diesem Kabinett hat quasi diese Pathologisierung eines einzelnen Aspekts. Und das ist das, was Trump und seine Bewegung stark macht. Und die raffen es nicht, dass dieses Ad hominem der Medien gerade die Leute zusammentreibt, die sich sowieso als Underdogs und als vom Establishment gemobbt oder nicht gesehen fühlt und das immer weiter verstärkt. Natürlich, wenn ich eine andere Meinung habe als jetzt, sage ich mal, das Presseorgan, das dann das Trump-Kabinett derartig stilisiert, dann werde ich doch gerade sagen, das ist die Lügenpresse hier offensichtlich.
Ja, also was ich da vorwerfe ist, man kann natürlich, wenn man geglaubt hat zu erkennen, dass es nicht mehr mit sachlichen Argumenten funktioniert, ne? Natürlich könntest du sicherlich einige der Persönlichkeiten mit sachlichen Argumenten oder fachlichen Fehltritten irgendwie auseinandernehmen und diskreditieren, aber das wird ja bei den Leuten gar nicht ankommen, ne? Deshalb denken viele, okay, wir brauchen da wirklich Schlagworte, die jemanden diskreditieren, ne? Aber wenn man nicht mitbekommt, dass es in der Trump-Anhängerschaft schon so weit ist, dass selbst solche Schlagworte vom Gegner gegeben nicht mehr funktionieren. Ich meine, das sind evangelikale Christen, die einen Sexualstraftäter wie Donald Trump wählen, ne? einen Ehebrecher wie Donald Trump wählen, da muss es doch langsam mal klar sein, dass man mit so einer Taktik nicht mehr weiterkommt.
Also, ne? Also Rationalität bei evangelikalen Christen zu vermissen, ist, glaube ich...
Nein, aber ich meine, man muss doch jetzt aus der Woken-Gegnerschaft von Trump mal erkennen, dass es bei der Trump-Anhängerschaft auch mit solcher, mit dem Geben solcher Stichworte nicht mehr funktioniert. Es ist denen völlig egal, ob der Justizminister ein Sex-Trafficking-Anschuldigung hatten oder ob der Justizminister ein Impfgegner ist oder was weiß ich. Ne? Also sowas funktioniert doch nicht mehr.
Es ist ganz anders. Es ist noch ganz anders. Das sind alles Marker für diese Gruppe, die zu qualifizieren, nicht zu diskreditieren. Weil jeder, der vom Establishment diskreditiert wird, ist einer von ihnen. Wenn das Establishment sagt,
teils, ja.
Sex-Trafficking, dann sagen sie, okay, der Deep State hat dem irgendwas angehängt.
Ja gut, klar, dann sagen irgendwelche Evangelikalen, also Schwager Schemaier hat ja auch seine 16-jährige Nichte geheiratet.
Nein, das spielt keine Rolle.
Aber
die Strategie ist nichts zugeben, es ist nie irgendwas passiert, es sind alles Lügen vom Deep State. Du bist noch nicht bereit, das zu verstehen, wie krass diese Weltsicht anders ist. Wenn alles, was in der großen Hochglanzpresse veröffentlicht wird, einem gewissen Narrativ entspricht und nur das, was Fox News sagt oder was auch immer Trump noch so für News Outlets hat und das, was in den Gruppenchats und so läuft, wenn das Einzige ist, was real ist und das andere sozusagen andersrum gelesen werden muss, so ein bisschen wie Doppeldenk, ja, dann ist genau der falsche Weg zu sagen, das ist ein Verbrecher, das ist ein Schwurbler, ein Verrückter, etc., etc., weil damit sagt man ja nur, ihr habt übrigens recht, wenn ihr die unterstützt, weil das Establishment hat überhaupt keinen Bock da drauf, das sind offensichtlich fürs Establishment gefährliche Leute, fantastisch, die müssen wir unterstützen.
Also leuchtet mir ein für einen großen Teil der Trump-Anhänger, aber was jetzt die so evangelikale Christen und so angeht, denke ich, spielt eher eine Rolle.
Mike, das sind Leute, die wollen Israel ausrüsten, damit die den dritten Weltkrieg starten können. Damit das Ende der Zeit kommt. Das sind Wahnsinnige. Mike, du kannst doch nicht mit einem gesunden Verstand versuchen, Wahnsinnige irgendwie zu verstehen.
Nein, natürlich. Und das meine ich also, für die Gruppe evangelikalen Christen würde ich eher sowas ansetzen. Ne? Die verstehen auch nicht, warum Trump das irgendwie gemacht hat. Und die wissen auch nicht, was Gottes Plan mit Trump ist. Die wissen nur, dass das Gottes Plan ist.
Ne? Ich hab da.
Und dann akzeptieren sie auch solche Sachen.
In dieser Doku von Ingo Zamperoni hat eine von diesen evangelikalen Christinnen gesagt: Der einzige perfekte Mensch war Jesus. Angesprochen darauf, dass was Trump so alles gemacht hat. Man dreht sich das halt so, wie es gerade
ins Jahr. Ja, ist halt passt. Schade dann mit der Bibelkenntnis, ne? Selbst Jesus hat gejammert, Father, why have you forsaken me? Und hat gezweifelt. Also so ganz perfekt war er auch nicht. Bibelgeschichte nicht ganz verstanden.
Moment. Vor Challenges stehen und die zu überwinden, ist ja auch erstrebenswert. Also man muss ja, ohne Prüfung kann man ja nicht beweisen, dass man ein wahrer Christ ist.
Natürlich, aber da darf heute kein Zweifel reinfunken. Ne? Das würde die Perfektion ausschließen.
Ich glaube jedenfalls, dass diese Kampfrhetorik und diese Kampfberichterstattung ja ist genauso schlimm wie Desinformation. Weil das die
Absolut.
Hälfte der Wahrheit wegzulassen.
Es führt zu einer Wagenburg-Mentalität.
Die Hälfte der Wahrheit wegzulassen ist genauso gut wie gleich direkt Lügen zu erzählen. Das ist.
Ja,
macht mich sehr betroffen. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen.
Ja, das stimmt schon, klar. Also ich bin sicherlich wie du trotzdem kein Freund des Justizministers, des designierten Justizministers. Ist für mich keine Schlüsselqualifikation, jemanden als Statement deshalb da reinzuhieven. Ne?
Natürlich nicht. Ja, aber also aus anderen Gründen. Also ne,
wohin,
oder das anders.
Ja, wohingegen Wrestling-Management sicherlich eine Schlüsselqualifikation im Politikbereich ist, in einem gefakten Schlagabtausch. Ne? Also das kann ich mir eigentlich, das fand ich jetzt gar nicht so negativ als Meldung. Das ist so ähnlich wie ein Förderschul- und Sozialpädagoge als Tourmanager bei Bands oder so. Ne? Es gibt so
bei euch meinst du?
Ja, gibt so Berufsgruppen.
Aber hätte es dann nicht tatsächlich direkt ein Intensivpädagoge sein müssen?
Ja,
die ganz harten Fälle.
Ja, wer weiß. Also mittlerweile müssten wir uns wahrscheinlich eher mal nach einem Heilerziehungspfleger umgucken, weil da pädagogisch nichts mehr formbar ist.
Weil wir jetzt ja gerade nochmal, ich will nochmal kurz zu dieser Scholz-Frage zurück, gerade noch so eine andere Idee gelesen. Was passiert denn eigentlich, wenn die AfD für Scholz stimmt bei der Vertrauensfrage?
Die Idee habe ich auch gelesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Wären die in der Lage, dass dann der Bundestag denen das Vertrauen aussprechen würde?
Angeblich schon.
Okay, ist das eine geheime Abstimmung? Ja, ne?
Ich denke.
Dann wird sicherlich, wenn es beschlossen ist, Neuwahl, dann werden sicherlich genug von der SPD auch gegen Scholz stimmen. Um dem aber zu entgehen.
Aber gibt's denn nicht nur einen Durchgang bei sowas?
In der Höhe der AfD-Abgeordneten. Also das würde man hintenrum sicherlich, könnte man mitbekommen, ob da was geplant ist bei der AfD. Also ich bin mir absolut sicher, dass die diese Gelegenheit von einem Showdown nicht an sich vorüberziehen lassen, ohne da irgendwie für Furore sorgen zu wollen. Bin ich mir absolut sicher. Und das Wissen weiß auch der SPD-Fraktionsvorsitzende, ne? Mützenich müsste das ja noch sein, wenn ich mich nicht irre. Also so schlau sind die, dass die da zumindest irgendein Abstimmverhalten ins Auge fassen werden, was diesen also, Worst Case.
Wenn das passieren würde, das wäre so Weimar, Mike. Das wäre so
komplett Weimar. Also. Was gäbe es da noch für Möglichkeiten? Ein Kanzlerrücktritt? Dann?
Ja, ich glaube, das wäre schon möglich, ja. Also generell verstehe ich diesen Move mit der Vertrauensfrage nicht. Weil ich meine, was sind die Ergebnisse? Also glaubt er wirklich, dass er nochmal bestätigt werden kann?
Nee, aber das ist, wenn du das jetzt parlamentsjuristisch betrachtest, ist es halt der Weg, der am meisten Zeit bringt, weil halt das Verfahren über den Bundespräsidenten noch läuft. Diese 60 Tage. Ich glaube 60 Tage waren es, oder auf jeden Fall hat der Bundespräsident noch eine extra Zeitspanne, um zu entscheiden, ne, nach dieser Vertrauensfrage. Und die wird natürlich auch im Hinblick auf den Wahltermin voll ausgeschöpft werden von Steinmeier. Und das ist einfach die Variante, die am meisten Zeit bringt und auch das glatteste parlamentarische Verfahren hat. Ne? Also das ist in der Geschichte der Bundesrepublik immer so gewesen mit einer Vertrauensfrage. Ne? Ja, also das ist, denke ich, der Hintergrund. Weil ansonsten müsste dann ja das Parlament einen neuen Bundeskanzler wählen, wenn es nicht zu Neuwahlen kommt. Kann ja auch sein, dass Steinmeier sagt, ach nö, wir lösen den Bundestag nicht auf. Wäre auch mal eine interessante Frage.
Ja, ich meine, also ich versuche jetzt wirklich nicht mit Weimar zu vergleichen. Ne? Manchmal ist es auch nicht die richtige Entscheidung, ein Parlament aufzulösen.
In Sachen Weimar musst du dir halt noch die Situation dazu vorstellen. Du hast da noch in Anführungsstrichen 10.000 kleine Spreißelparteien, die da noch mit ihren Befindlichkeiten drin rumsülzen und da irgendwelche Abstimmungsergebnisse verfälschen, kippen, zum Triumph verhelfen können.
Ja, man kann das nicht vergleichen, aber es sind halt mittlerweile solche parlamentarischen Querelen, die hier stattfinden, dass es schon ein bisschen an diese sehr instabile Zeit der letzten Jahre irgendwie erinnert.
Absolut, also ich bin mir absolut sicher, dass es in der Bibliothek und beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages Kommentare zu den Geschäftsordnungen und Parlamentsgesetzen und so weiter ist gerade ganz große Mangelware. Gut, gibt es auch teilweise jetzt schon in Online-Versionen, aber ich weiß, als ich da mal beim Wissenschaftlichen Dienst vom Thüringer Landtag Praktikum gemacht habe im Studium, wenn es solche Situationen gab, dann waren bestimmte Bücherregale immer leer. Ne? Also da, weil da alle alle Eventualitäten gewälzt werden, alle Möglichkeiten, alle Kommentierungen durchgelesen werden, was da irgendwie passieren kann. Und ich bin mir sicher, vielleicht spielen sogar einige Thüringer AfD-Mitglieder als Ratgeber da für Alice Weidel eine Rolle, wie man da möglichst viel Staub aufwirbeln könnte im Parlament. Ne?
Angeblich gibt es jetzt eine Einigung des BSWs in Thüringen mit den anderen.
Ja, Parteien. Bin ich auch gespannt, was da verfolgt wird. Ich habe ja schon vor ganz langer Zeit gesagt, ich tippe auf eine Tolerierung durch den BSW, CDU-SPD-Regierung. Das war mein Tipp. Würde wahrscheinlich eine Linie sein, mit der Sarah Wagenknecht noch leben könnte. Ne? Die hat ja das Problem, dass nicht wie in Sachsen sie da sozusagen komplett durchgreifen kann, sondern dass mit der Frau Wolf eine sehr, sehr selbstbewusste und versierte Politikerin in Thüringen da steht, die wirklich was Gutes für das Land will aus ihrer Sicht. Ne? Und die jetzt nicht auf wahltaktische Bundesgegebenheiten dabei gucken will. Ne? Deshalb hat die Sarah Wagenknecht das ein bisschen schwerer mit der Frau Wolf da in Thüringen das so abzuwiegeln wie in Sachsen. Ne?
Ja, ich glaube, dass auch, also ich meine, man hält es, glaube ich, ganz gut durch jetzt noch bis März in keinem Parlament zu sitzen, um dann in der Bundestagswahl als Underdog antreten zu können.
Ja, das denke ich auch, zumal in Thüringen die Situation ja selbst mit BSW so wäre, dass die keine Mehrheit hätten. Ne? Da fehlt ja immer noch eine Stimme. Insofern wäre da eine Tolerierung durch BSW oder eine BSW in der Koalition, wäre jetzt von Machtverhältnissen kein riesengroßer Unterschied, ne? Dass da irgendwie Konsensgespräche immer geführt werden müssten. Die Situation wäre ja die gleiche, ne? Nur dass es eben keine BSW-Minister gibt in einer Tolerierungsvariante. Oder Toleranzvariante oder wie man das auch nennt. Ja, ist alles sehr, sehr interessant, auch relativ trocken. Aber die wollten sich auch heute dazu irgendwie äußern, oder? War das so?
Ja, wir sind leider vom Timing können wir hier in dem Podcast noch gar keine Ergebnisse präsentieren, weil da sind wir doch ein bisschen zu früh dran. Und ansonsten, es gibt ja, ich habe heute auch gelesen, es gibt einen Kreuzfahrtenanbieter, der hat ein extra 4-Jahres-Programm, dass man einfach die Trump-Zeit auf Kreuzfahrt verbringt. Und
das hat schon wirklich sowas von, weiß ich nicht, Sternenreisen. Ne? Irgendwie so einfach mal mit dem Raumschiff weg und dann mal gucken, wann man wieder irgendwie landet. Also das hat schon was. Also wäre ich jetzt ungebunden und hätte 4 Jahre Zeit und wäre US-Amerikaner und würde jetzt
und reich.
Den Kreuzfahrttourismus nicht verabscheuen. Hat doch was. Landest du dann halt nach Trump wieder. Das ist ja an dem amerikanischen System immer noch das Sympathische, dass Trump dann definitiv weg ist. Nach 4 Jahren.
Kann Trump nur kein Präsident mehr sein oder kann der keine Regierungstätigkeit mehr übernehmen?
Soweit ich weiß, kann er nur kein Präsident mehr sein.
Also könnte er ja theoretisch als Vizepräsident unter J.D. Vance antreten?
Weiß ich nicht, wäre ein bisschen so eine Variante, wie Putin das in Russland ja mal gemacht hat, als er hinter Medvedev nicht Ministerpräsident, sondern Präsident, ne? Oder irgendwie so. Nee, er war Ministerpräsident und nicht Präsident, so rum. In Russland ist ja der Präsident etwas stärker. Wer weiß, natürlich, Einfluss nehmen kann er ja immer noch, aber trotzdem ist man ja eigentlich als Präsident, man spricht ja immer von einer lame duck, ne? So nach 2 Jahren, dass dann schon so der langsame Wahlkampf und auch innerparteilich.
Ja, die Frage ist doch, gibt es da noch Wahlkampf?
Das ist die große Frage, diese 2 Jahre, die man jetzt sozusagen durchregieren kann, inwieweit reicht das auch im Widerstand gegen bestimmte Bundesstaaten, das System derart umzugestalten, dass der Wahlkampf dann erheblich anders aussieht? Ne? Also kann man gespannt sein.
Das oberste Gericht hat er unter seiner Kontrolle mehr oder weniger im Senat, das Repräsentantenhaus. Also so eine krasse Machtfülle gab es schon ein halbes Jahrhundert, glaube ich, nicht mehr in Staaten für eine Partei. Das ist schon krass.
Ja, wobei das oberste Gericht würde ich als die Trump-Anhänger oder die Trump-Leute, die dort sind, die würde ich immer noch am, sag ich mal, integeren Ende der Trump-Gefolgschaft einordnen. Ne? Also ich habe immer noch die Hoffnung, also dass die wirklich nicht alles durchwinken, woran man da irgendwie denken könnte. Ne? Man weiß es nicht. Also das ist immer noch eine Instanz, auf die auch Trump Rücksicht nehmen muss, ne, bei irgendwelchen Entscheidungen.
Ich fürchte, wir werden es beobachten.
Ja, also man muss auch nochmal dazu sagen, das ist in den USA nochmal eine ganz andere Sache, das oberste Gericht. Ne? Das ist nicht wie in Deutschland, dass die so ein, zweimal im Jahr im Rampenlicht stehen mit irgendwelchen Entscheidungen. Man kennt vielleicht von der Präsidentin, vom Präsidenten den Namen. Das ist in den USA, sind das, also da kennt jeder politisch Interessierte die Namen der Richter und Richterinnen. Mhm. Und das ist wirklich eine ständige Instanz, ne, im politischen Prozess in den USA. Also das hat schon noch ein bisschen eine andere Stellung im System und in der Zivilgesellschaft auch von der Wahrnehmung. Insofern ist das als Korrektiv eigentlich meine größte Hoffnung, dass wenn ganz grundsätzlich verfassungsrechtlich makelbehaftete Entscheidungen getroffen werden, dass es da im Sinne des amerikanischen Patriotismus auch selbst von Trump-Anhängern dort im Gericht eine Absage hagelt. Hat es ja auch schon gegeben. Da lacht er nur.
Ich bin einfach auch so ein bisschen gespannt, inwieweit das jetzt weniger chaotisch abläuft. Wie das letzte Mal. Es war doch alles sehr chaotisch und sehr durcheinander. Und dadurch, dass jetzt Leute am Start sind, die sehr eng und sehr loyal Trump gegenüber sind, kann er mal machen, was er sich in den Kopf setzt, denke ich mal. Und das, es wird spannend.
Ja, das ist eine ganz andere Ausgangssituation, ne? Weil dieses technokratische Einhegen von Trump, was es ja vorher noch gab, mit immer noch integeren, auch republikanischen Leuten in bestimmten Positionen, das ist jetzt natürlich viel weniger vorhanden, ne? Weil die Partei an sich ja da die ein oder andere Häutung schon vorgenommen hat. Wird spannend.
Alles spitzt sich irgendwie zu.
Ja, trotzdem ist es, wie du sagst, eine komische Situation, dass das gerade so geordnet da irgendwie läuft und ohne irgendwelche Querelen. Ne? Schon allein, dass man so ein glattes Wahlergebnis hat, irgendwie, das ist ja gar nicht, war überhaupt nicht zu erwarten. Ne? Und die ganzen Wahlbetrugsvorhersagen, die sind jetzt natürlich komplett verstummt von republikanischer Seite.
Die eine Seite ist halt etwas anständiger als die andere Seite. Ist halt auch immer die Frage, ist das eigentlich gut so? Sollte man auch mit härteren oder mit schmutzigen Bandagen kämpfen, aber dann ist es ja wieder egal. So, ne? Also wenn man sich auf das Niveau herablässt, dann ist es ja wirklich.
Also es ist eine absolute. Ja, na klar. Also jetzt vom, wie soll man sagen, vom übergeordneten, ewigen moralischen Standpunkt gesehen, natürlich, klar. Aber wenn man reine Machtfragen diskutiert, ist es sowohl politisch als auch zivilgesellschaftlich immer die Wahrheit, dass die, die sich an die Regeln halten, zuerst sterben. Ne? Es ist bei der Lebensmittelversorgung in Kriegssituationen genauso wie im politischen Zirkus. Das ist durch die Geschichte hin bewiesen. Ja.
Das ist eine sehr ernüchternde Erkenntnis, Mike.
Es ist so.
Sollen das jetzt unsere Leitlinien sein?
Nee, überhaupt nicht.
Auge um Auge.
Auge um Auge, also quasi in die, wie soll man sagen, in die rohen Anfänge des Kulturwerten des Menschen, solche Basic. Ja, ist so. Aber passt gut zu dem Thema, was ich dir aufgegeben habe, mein Guter. Die rohen Anfänge des Menschwerdens.
Das ist ein sehr guter Übergang. Ein sehr guter Übergang. Lass mich kurz das Dokument.
Aber solche Grundwahrheiten, auf die muss man sich immer wieder zurückbesinnen. Und die Republikanische Partei funktioniert nach solchen Sachen. Ne? Das wird sich irgendwann auf das Recht des Stärkeren wieder zurückentwickeln. Also schon allein durch die Waffengesetze in den USA.
Also brauchen wir in den USA mehr demokratische Milizen? Mit mehr Feuerkraft.
Du, wenn du Bürgerkrieg willst, klar, das war ja, also es gab ja in der Weimarer Republik oder so, da gab es ja nicht nur die SA-Schlägertrupps, ne? Da gab es ja auch einen Rotfrontkämpferbund und die Turngruppen Das Reichsbanner. Ne, also da haben auch genug linke Prügelhorden auf der Straße für Furore gesorgt.
Naja, wobei man halt auch sagen muss, dass die linken Prügelhorden ja auch den Staat stürzen wollten. Also
ich sag doch, also ja. Das ist, haben für Furore gesorgt, das ist nicht, ohne die jetzt gleichsetzen zu wollen, aber demokratische Milizen, ja, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also das ist dann immer noch im universitären Bereich mit Tastatur und Füllfederhalter wird da gekämpft. Ne? Und das ist natürlich für die realen Machtverhältnisse echt ja, Snowflake-Style, ne? Um mal im Republikaner-Jargon zu bleiben.
So, soll ich mal anfangen?
Entführ uns mal ins Geisenklösterle.
Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für die Aufgabe, Mike. Vor allen Dingen bedanke ich mich dafür, dass du, nachdem ich dir die Gematrie angetan habe, Angst vor dem Zirkel der Gewalt bekommen hast, die auf uns zugekommen wäre, wenn wir uns jetzt die nächsten Wochen einfach immer weiter hochgeschraubt hätten, ich sag mal, Anforderungsniveau angeht.
Ja.
Du hast mir das Geisenklösterle gegeben und tatsächlich war es nichts völlig Absurdes, das mit Technik oder so zu tun hatte, sondern ein Ort. Und ja, von diesem Ort möchte ich heute berichten. Und wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, liegt der Ort in der Schwäbischen Alb. Um das genauer einzuordnen, ganz in der Nähe der Kleinstadt Blaubeuren, noch genauer im Tal der Ahr. Und da befindet sich so ein Felsüberhang, den die meisten Menschen jetzt vielleicht nicht als etwas Besonderes erkannt hätten. Ich denke mal, dass den auch sehr viele Leute kannten durch die Zeit. Eine dieser vielen Karsthöhlen, die es dort in dieser Region gibt, genannt Geisenklösterle, vermutlich weil sich da halt Tiere untergekommen sind bei widrigen Wetterbedingungen. Und das erregte irgendwann mal die Aufmerksamkeit von Archäologen. Muss man sich so vorstellen, also es gibt so einen steilen Pfad hin zu so einer Kalksteinwand, da ist dann so dieser Felsüberhang. Und dort drinnen hatten schon erste Untersuchungen angedeutet, dass man sich das vielleicht mal ein bisschen genauer angucken sollte. Und in den frühen 70er Jahren schon entschied sich ein Team von Archäologen, da richtig systematische Ausgrabungen durchzuführen. Und zwar unter der Leitung von Joachim Hahn, von dem man so die meisten Schriften und Überlegungen und Analysen dann dazu auch finden kann, auch im Netz oder in Bibliotheken, wenn man das noch genauer untersuchen möchte. Einem renommierten Urgeschichtsforscher, der begann dann mit der Arbeit. Zuerst mit kleinen Kellen und Pinseln haben sie sich dann auf diesem Höhlenboden vorgearbeitet, Schicht um Schicht. Und bereits in den ersten Wochen bestätigte sich das, was man vermutet hatte, nämlich, dass die Höhle eine Fundgrube sein könnte. Man fand Tierknochen, die bearbeitet waren, primitive Werkzeuge aus Feuerstein. Aber das sollte nur der Anfang sein. Denn je weiter das Team sich vorarbeitete, desto faszinierender wurden die Entdeckungen. Ich finde das tatsächlich ziemlich insane, was man da gefunden hat. Und ich muss auch an der Stelle sagen, ich habe vom Geisenklösterle vorher noch nie gehört. Und das ist erstaunlich, weil es wirklich ein sehr wichtiger Fundort ist.
Schon krass, ne?
An diesem Fundort entdeckte man, dass aufgrund der Schichten, die man dort ausgehoben hat und aufgrund der Knochen, die man dann datiert hat, dass dieser Ort ungefähr zwischen 40 und 43.000 Jahren, also vor 40 bis 43.000 Jahren schon besiedelt war. Das ist, um das mal einzuordnen, eine Zeit, in der Homo sapiens gerade erst angekommen ist in Europa. Also wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Und es wurde eine richtige Schatzsuche. Weil man, wie gesagt, immer und immer mehr fand, je weiter man sich da vorgearbeitet hat, ne? Gegenstände aus Quarz, Klingen. Und dann fand man etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich eine kleine Figur aus Mammut-Elfenbein. Und diese Figur wurde später der Adorant genannt. Weißt du, was ein Adorant ist, Mike?
Nein, also man kennt ja noch das englische Wort adore, ne? Also es hat einen lateinischen Ursprung, das ist jemand, der etwas anbetet.
Genau. Wusste ich nicht, dass das eine Figurengattung ist, die, also das ist als, also wenn man beispielsweise so betende Figuren an Hauswänden sieht oder so, dann ist das ein Adorant. Das ist so eine richtige Figurenbezeichnung auch in der Kunst.
Es gibt zum Beispiel auch Petenten, ne? Also gibt es auch im Juristischen, das sind Bittende. Adoranten sind Betende, Laboranten sind Arbeitende. Also, ne, in diesen.
Spannend.
Ne? Ergibt alles Sinn auf einmal.
Ja, also von Adoranten hatte ich vorher noch gar nichts gehört. Das fand ich sehr interessant. Also, man geht davon aus, dass es eine fürbittende Figur ist. Ja, also aufgrund der Körperhaltung, die man da analysiert hat von dieser. Figur, die da geschnitzt wurde. Mhm. Es könnte auch ein ritueller Tanz gewesen sein. Es gibt auch Überlegungen, ob es nicht vielleicht doch eine tierische Gestalt ist, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also es gibt da wissenschaftlichen Dissens drüber, aber die meisten sind eher der Überzeugung, dass es eine betende Figur ist, ja, weil man wohl Arme, Kopf und Körper klar voneinander getrennt sieht.
Mhm.
Und die Frage ist natürlich, hatte das einen spirituellen Hintergrund, einen zeremoniellen Hintergrund? Ist es ein Schamane, der da abgebildet ist oder eine Gottheit? Das ist natürlich eine Frage, die man mit so einer großen zeitlichen Distanz nicht klären kann. Das ist natürlich nicht die einzige Überraschung gewesen. Die nächste Überraschung kam in Form eines langhohlen Knochenstücks. Das wirkte zunächst erstmal unscheinbar, aber bei genauerem Hinsehen entdeckte das Team kleine regelmäßig angeordnete Löcher. Und was könnte das wohl gewesen sein? Es handelte sich tatsächlich um eine Flöte, hergestellt aus den Flügelknochen eines Greifvogels. Präzise gebohrte Löcher, was für die Zeit... Wir reden ja hier noch von einer Eiszeit. Also wirklich erstaunliche technische Kenntnisse voraussetzt. Aber es sollte nicht die einzige Flöte bleiben. Sie fanden noch eine zweite aus Mammutelfenbein, die besonders aufwendig hergestellt war. Das war längs gespalten und die Hälften waren wieder zusammengesetzt. Was eben auch nochmal technisch echt ein krasser Aufwand für die Zeit war. Und das sind tatsächlich die ältesten bekannten Musikinstrumente der Welt. Ja, also zwischen 40 und 43.000 Jahre alt. Und also das finde ich wirklich beeindruckend und es wundert mich, dass ich davon vorher noch nie gehört habe, ganz ehrlich. Weil es eben auch akustisch sinnvoll gebaut gewesen sein soll. Also es gibt Rekonstruktionen dieser Flöten. Und die zeigen, dass die in der Lage waren, eine überraschend breite Tonleiter zu erzeugen. Und das wiederum lässt die Vermutung zu, dass selbst in der Eiszeit schon Musik existiert hat, die möglicherweise tatsächlich auch zum Alltag schon beigetragen hat. Ne? Ob das jetzt bei Ritualen, Feierlichkeiten oder vielleicht wirklich im Alltag schon war, kann man natürlich auch wieder nur vermuten. Also das war natürlich noch nicht alles. Ne? Also es gab noch Perlen aus Elfenbein, so Schmuck halt perforiert, Ketten, Anhänger, die halt zum einen natürlich wiederum Status anzeigen konnten, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer ein Ausdruck von Individualität sind. Ja, und das finde ich super wichtig, weil man sich das, oder ich habe das lange Zeit irgendwie nicht begriffen, das Gehirn des Menschen ist nicht anders. Wir sind diesen Menschen sehr, sehr ähnlich. Das sind nicht irgendwie Tiere oder irgendwie stumpfe Wesen, das sind auch Menschen fast wie wir. So, und das zieht man halt an solchen Dingen wie Schmuck, der zu einer Individualität irgendwie beiträgt. Und also wie gesagt, finde ich alles wahnsinnig spannend. Hm. Genau. Also als fernen Einblick in diese Leben dieser Menschen damals. Hm. Also ich glaube, es ist so ein bisschen rausgekommen. Es ist auf jeden Fall sowohl für Archäologen als auch für Anthropologen ein Meilenstein gewesen, weil natürlich der technologische Vorsprung des Homo sapiens dadurch nochmal deutlich hervortritt, ne? Also diese kulturelle Entwicklung, die schon existiert hat, als er in Europa ankam, weil wie gesagt vor 43.000 Jahren, das muss wirklich ganz zu Beginn gewesen sein. Man hat bis zu dem Zeitpunkt auch nicht erwartet, dass man sowas Komplexes wie diese Flöten dort, also dass man das in dieser Zeit schon entdecken kann. Mhm, also das ist auch was ganz Neues gewesen. Auch das symbolische Denken wird ja durch diesen Adoranten dargestellt, dass damals schon die Fähigkeit zur Abstraktion, zur Spiritualität und dass das ein Teil der Gesellschaft war oder sein konnte, was man auch erst später eigentlich erwartet hat. Das ist in dieser Region ein großes Ding geworden. Es gab da Dokumentationen drüber natürlich, Museumsausstellungen, die man sich vor Ort anschauen kann, wie beispielsweise das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren. Dieser Adorant, der ist eine Ikone geworden, weil, wie gesagt, sehr besonderes Stück.
Also das muss man auch nochmal verdeutlichen. Wir sprechen da auch von den ältesten Abbildungen eines Menschen. Ne? Also das ist ja auch nochmal...
Schätzungsweise. Wie gesagt, es gibt da Dissens.
Ja, natürlich, klar, aber es ist kein Dissens, dass das einige der ältesten konkreten Abbildungen von Menschen sind in der also das
also ne, wir eine sind der ja ältesten nicht, Kunststücke der überhaupt so. Na auch, ne? Also das ist deswegen bekam das Geisenklösterle und andere Fundstätten in der Schwäbischen Alb dann auch den Status des UNESCO-Weltkulturerbes 2017. Und die Forschung ist auch noch lange nicht vorbei. Ja, also es gibt jetzt 3D-Scanning, mikroskopische Analysen vor Ort, virtuelle Rekonstruktionen. Es gibt auch noch Bereiche, die noch nicht erschlossen sind in diesem Höhlensystem. Und es ist auch ganz interessant, falls ihr das mal hören wollt, auf YouTube gibt es tatsächlich Menschen, die mit Flötenrekonstruktionen Musik machen. Also die haben diese Flöten nachgestellt und stehen in diesem Geisenklösterle oder in irgendwelchen anderen Höhlen und spielen die. Und das finde ich super beeindruckend. Also gebt euch das unbedingt mal. Einfach Geisenklösterle, Flöte eingeben, findet ihr auf jeden Fall auf YouTube. Fand ich sehr, sehr spannend. Also ich fasse es nochmal zusammen. Das Geisenklösterle ist einer der bedeutendsten Fundorte der Menschheitsgeschichte, da hier die ältesten bekannten Kunstwerke, Musikinstrumente und Symbole aus der Eiszeit entdeckt wurden, die die kulturelle und kreative Entwicklung des Homo sapiens belegen. Die Funde zeigen, dass bereits vor über 40.000 Jahren Kunst, Musik und symbolisches Denken ein wesentlicher Bestandteil des menschlichen Lebens waren. Ja.
Ja, Wahnsinn, ne? Also am meisten schickt mich auch immer, also gibt mir wirklich Gänsehaut, dass das, also das ist ja eine perfekte Zeitkapsel, ne? Ja. Du hast irgendwelche ägyptischen Schriften oder sumerische, du kannst die teilweise nicht mehr entziffern, weißt überhaupt nicht, was das bedeutet irgendwie oder irgendwelche Abbildungen, irgendwelche Figuren, welchen Zweck haben die gehabt, was sollte damit ausgedrückt werden, aber du findest eine Flöte, kannst die im Prinzip aus dem Dreck nehmen, da reinpusten und es wird genauso klingen in dieser Höhle wie vor 40.000 Jahren. Also ohne irgendeine Übertragungsleistung, eins zu eins. Ne? Also das ist eine perfekte Zeitkapsel, ist das. Also das geht weder mit Schrift, das geht nicht mit Bildern.
Naja, mit Bildern schon. Also ich finde so Höhlenmalereien, wo man Menschen ja, bei der
trotzdem,
Jagd auf Mammuts sieht, finde ich
ja, schon. Ja, trotzdem weißt du nicht, was die damit sagen wollten. Ne? Natürlich weißt du auch nicht, welche Songs auf der Flöte gespielt wurden oder überhaupt, aber dieser Ton ist genau ja, also so.
Du trägst den Ton aus den Jahren vor 40.000, also aus der Zeit vor 40.000 Jahren in die Jetztzeit. Das ist schon klar. Das ist, als ob du eine Dose öffnest und kriegst den Muff entgegen, den der da gefangen war.
Also ja. es gibt auch noch neueste, also wirklich verwirrende Erkenntnisse. Man hat nämlich in Slowenien noch ein Flötenfragment gefunden, was laut Datierung wahrscheinlich um die 50.000 Jahre alt ist. Aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil da hat der moderne Mensch noch gar nicht gelebt. Das müsste dann von Neandertalern sein.
Eine Neandertalflöte.
Und das würde allem widersprechen, was die Wissenschaft bis jetzt über Neandertaler, also dass sie zu solch differenzierten Leistungen überhaupt in der Nähe sein sollen, also ob das ein Fehler in der Datierung ist oder so. Also man ist sich mittlerweile wohl einig, dass es sich um künstliche Löcher handelt in diesem Knochen, ne, dass es ein Flötenfragment ist, aber es kann eigentlich nicht sein. Also und das finde ich halt total spannend, und das ist jetzt nicht hier irgendwie im Facebook-Feed irgendwie so Meta-Wissenschaft-Artikel oder so. Ich rede jetzt hier wirklich von ernstzunehmender Archäologie.
Und, also, aber im Endeffekt, ich meine, diese Neudatierung findet ja nach wie vor statt in der Wissenschaft und war ja hier in dem Sinne auch so, dass ja dieses, ein Begriff, den ich tatsächlich nicht kannte, vielleicht spreche ich das jetzt auch falsch aus, musst du mich mal korrigieren, dass das Aurignacien.
Ja, ich struggle da auch immer damit. Also, weil es hat, glaube ich, einen französischen Ursprung, der Begriff.
Aurignacien?
Keine Ahnung. Also, ich höre es auch selbst von Professoren immer tausendfach verschieden.
Also, ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie ich das ausspreche. das sozusagen, also, das ist der Name für die älteste Kultur, die figürliche Kunstwerke und Musikinstrumente hervorgebracht hat, dass das früher begann, als es bis zu dem Zeitpunkt angenommen war. Also auch durch diesen Fund musste was neu datiert werden.
Ja, also dieses Zeitalter bezeichnet das Erwachen der Kultur des Menschen sozusagen. Und das hättest du gedacht, dass das in einer dreckigen Höhle in der Schwäbischen Alb
ausgerechnet in Schwaben, ja.
als erstes im Moment nachweisbar ist, ne? Und keine Ahnung, also da reden wir wirklich von einer Zeit, wo es noch 25 oder 30.000 Jahre bis zu den Ägyptern ist. Ne?
Ich glaube ja, ehrlicherweise, wenn wir in diese Zeit reisen würden, wären wir erstaunt, wie fortgeschritten die eigentlich waren. Ich glaube, dass dadurch, dass so viel Zeit dazwischen liegt, einfach extrem viel verschwunden ist von den Zeugnissen und wir alles sehr viel rückschrittlicher jetzt wahrnehmen. Ich meine, überleg dir mal, wie wir als Kultur wahrgenommen werden würden in 30.000 Jahren. Was von unserer Kultur da übrig ist.
Ich weiß nicht, also digitale Daten werden da bestimmt nicht übrig sein. Das ist das kann durchaus sein, dass es so ein Digital Void dann irgendwann mal gibt. Ne? Dass dann, als dann die Schreibmaschinendurchschläge und so aufhören in den Archiven, man dann nicht mehr wirklich weiß, was da los war. Ne? Außer ein paar Plastikmülldeponien.
Und wer weiß, vielleicht waren die Neandertaler ja auch digital unterwegs und kamen eigentlich vom Sirius.
Alles klar, also ich muss nicht über Erich von Däniken referieren jetzt in meiner nächsten Hausaufgabe.
Nee, tatsächlich habe ich mir gedacht, weil das jetzt so eine tolle Geschichte war oder so ein tolles Thema war, dass du mir doch beim nächsten Mal etwas über den Aachener Kaffeekrieg erzählen kannst.
Oh, das klingt ja interessant. Der Aachener Kaffeekrieg, okay. Ist ja besser als eine Tea Party auf jeden Fall.
Naja. Nee, auch es ist eigentlich keine tolle Geschichte.
Okay.
Es ist eine skurrile, aber du wirst uns nächste Woche was drüber erzählen.
Okay, also das Thema, was du jetzt hattest, das hätte auch noch ganz andere Sachen hergegeben. Es gibt zum Beispiel auch den Phallus von Schelkingen. Das ist ein 28.000 Jahre alter Dildo, keine Ahnung, da auch aus den Höhlen, das ist ja so ein UNESCO-Welterbe-Verbund, ne? Da gibt es noch Hohlefels, Vogelherdhöhle, also auch Höhlen, in denen auch das älteste dies, das älteste das gefunden wurde. Ich glaube, die älteste figürliche Menschendarstellung oder so ist da auch gefunden worden in einer der Höhlen. Also das ist da in diesen Schwäbischen Alb, da in diesen Höhlen, da ist einiges los gewesen da vor 40.000 Jahren.
Ich würde das so gerne mal sehen, wie diese Gesellschaft damals.
Wäre auch ein Lebenstraum von mir, ja. Aber das rein physikalisch in die Zukunft reisen, das, irgendwann ist das vielleicht mal möglich, aber in die Vergangenheit schwierig. Alles klar, der Aachener Kaffeekrieg. Ich bin gespannt, klingt auf jeden Fall nach etwas später.
Ist ein bisschen später. Ist ein bisschen später. Es geht auch um moderne Technologie, die verwendet wird.
Oh, okay. Ja. Da wollen wir mal nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall. Hast du mal die Medienlandschaft durchforstet? Gab es aus Thüringen oder aus der SPD-Klausur, während wir hier geredet haben, schon irgendwelche neuen Meldungen?
Oh, das, da ich ja gerade meinen Vortrag gehalten habe, kann ich dir das jetzt gerade nicht sagen. Das ehrt dich aber, dass du aufmerksam warst.
Ich stelle mir das nur so vor bei Leuten wie dir, dass du so ein Newsfeed hast, wo so Breaking News sofort irgendwie als Push-Nachricht.
Ja, ich bin mittlerweile bei 20 Magazinen, deren Apps ich auf meinem Handy habe. Also okay. Es kommt immer was rein, aber gerade war es nicht.
Okay, naja.
Ich habe mir jetzt auch endlich habe ich mich dazu durchgerungen, mir ein Jahresabo von Foreign Affairs zuzulegen. Mhm. Und ich hoffe jetzt inständig, dass die das tatsächlich auch zu mir schicken. Weil ich bin ein großer Fan von diesem Magazin.
Das hast du schon mal erwähnt, ja. Mir sagt das Magazin, also der Name, aber ich kann nicht sagen, dass ich das schon mal irgendwie so ausgiebig gelesen habe.
Das gibt's halt hier nirgendwo, außer am Flughafen.
Ah, okay. Ja. Das aber kann man von der Steuer absetzen, deiner Berufsbezeichnung,
ja.
Oder?
Ja. Naja, ja, das ist halt mit der Rechnungslegung immer ein bisschen Problem. Aber wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen.
Nee, also Finanzamt hört mit. Immer und überall.
Naja, zur Not setzt man es halt nicht ab. Ne?
Das ja, ist schon klar, das wird ja deine Steuer. Deshalb gehst du ja zum Steuerberater, weil du kein Fachmann bist.
Ja.
Sobald du beim Steuerberater warst, sind die Finanzrichter ein bisschen milder. Also wenn du dir da jetzt nicht selber irgendwie...
Rein rechtlich bist du trotzdem verantwortlich. Also egal, was da passiert.
Aber das ist dann kein Vorsatz. Verstehst du? Das ist dann wenigstens kein Vorsatz, verjährt schneller, ist nicht ganz so schlimm.
Na, fantastisch, fantastisch.
Ja, naja, gut. Wie kam eigentlich dein Einsamkeitsvideo so an?
Also die Reaktion der Leute, die es dann gesehen haben, die Reaktion war sehr, sehr gut. Haben auch irgendwie 2.500 oder 3.000 Leute den Kanal abonniert im Zuge des Videos. Mhm. Was schon echt nicht schlecht ist. Aber es hat sich nicht so gut verbreitet, tatsächlich.
Okay.
War vielleicht einfach too much, sich damit zu konfrontieren. Wie kommst du drauf?
Ich habe jetzt nur gerade, weil mein Kundenservice sich mit Einsamkeit, aber schon mit Partnerschaft zu tun hat. Deswegen wollte ich das nochmal so als Frage
voranstellen. Man kann ja auch in der Partnerschaft einsam sein. Ja.
Natürlich, klar. Das zu vermeiden, da wird es im Kundenservice, glaube ich, auch ein bisschen drum gehen. Ist eine interessante personelle Konstellation. Aber ja, also weil so ein Video hat mich nur interessiert, was das getriggert hat, ob es Leuten irgendwie geholfen hat. Hast du Feedback da schon bekommen?
Die Kommentare darunter sind natürlich sehr, sehr krass, weil die Leute ja ihre Geschichten erzählen. Und das war sehr hart zu lesen, muss ich sagen.
Okay, das glaube ich.
Also das zeigt einfach, es beweist einfach nochmal, wie krass das Problem ist. Und es ist ja so, es ist ja verhältnismäßig wenig sichtbar. Ja, weil wenn du allein zu Hause sitzt, hast du halt wenig Leute, mit denen du da drüber interagieren kannst.
Ja gut.
Dass du alleine zu Hause sitzt. Das
ja, eine Einsamkeit ist kein Furunkel, ne? Das sieht man den Leuten jetzt auch nicht an.
Ja.
Ja. Das stimmt. Und wenn man die Leute denn überhaupt sieht, ne? Die Einsamen, die man sieht, das ist ja ein verschwindend geringer Prozentsatz. Ne?
Ja, bei vielen ist es ja auch eher so ein latentes Einsamkeitsgefühl.
War das bewusst, dass das im November kam? Oder kann es kam ja noch Oktober, oder?
Weiß jetzt gar nicht. Ich mache meine Videos immer so, wie ich sie fühle. Ich hasse dieses, wir müssen zu der und der Saison was vorbereiten.
Ja, genau, es ist Kürbiszeit, lass mal ein Rezept für Kürbiscreme.
Boah, ich hasse das. Das ist so ein, das ist so ein richtiges Mediending.
Das ist so
ein
Mittagsmagazin-Denke.
Ich hasse
ne?
das so sehr. Ich finde, man muss dynamisch auf das reagieren, was gerade irgendwie in der Luft liegt.
Hm.
Und das Einsamkeitsthema, das beziehungsweise ja auch das Jungsthema vorher, das war einfach an der Zeit irgendwie.
Worum ging es beim Jungsthema?
Naja, da geht es ja so ein bisschen um den Komplex, der in der Jetztzeit nicht mehr so zu funktionieren als kulturelles Ding. Ne? Also, dass das Bild der Männlichkeit sich ja verändert hat, dass die Anforderungen an den Mann sich verändert haben, dass der Platz in der Gesellschaft rein kulturell nicht mehr der ist, der vorher war, und wie man mit diesem Bedeutungswandel umgeht und mit den Anforderungen von außen, und dass man, und da spielt halt dieses Einsamkeitsthema mit rein, da spielt die toxische Maskulinität mit rein. Also, naja, im Endeffekt der Versuch, alles so ein bisschen zu umfassen, was es als Challenge bedeutet, in dieser Zeit ein Junge zu sein. Und das, ehrlicherweise, hat mittlerweile schon über 400.000 Aufrufe, das entwickelt sich sehr gut.
Also, das taugt natürlich auch als Projektionsfläche, ne, für allerlei Geseier von allen Seiten, was abgesondert wird, immer wenn so eine Thematik aufgerufen wird, ohne auf die Inhalte an sich zu gucken, oder? Hast du damit zu kämpfen gehabt? Oder, also Leute, die dir da wirklich nur Fehler und Diskontinuitäten in deinem Video nachweisen wollen, um ihre eigene Agenda an Start zu bringen. Also bei solchen Überschriften nehme ich das sind halt so, ja, so Trigger-Reiz-Überschriften, ja, also medial.
Aus,
ne?
aus der linken Ecke hieß es dann, oh ja, der ÖRR bezahlt jetzt Alt-Right-Themen.
Ja, ja, genau, aber sowas meine ich.
Aber das ist halt dann so eine Reaktion, wo ich mir denke, komm, mach einen Kopf zu. Die Probleme, die gerade existieren, kommen genau von dieser Reaktion. Von daher, also...
Ja, soll man doch mal froh sein, dass sich nicht Alt-Right-Leute bestimmter Thematiken annehmen. Ne? Also jetzt, ohne dass ich weiß natürlich mal was über den Inhalt, aber schon von vornherein bestimmte Themen auszugrenzen und politischen Richtungen zuzuweisen, ist ganz oft keine gute Idee.
Zum einen, und zum anderen ist es ja nun mal ein Fakt, dass beispielsweise auch bei der Kampagne von Kamala Harris erst ganz knapp vor Ende der Blick plötzlich auf die weißen Männer gelegt wurde, weil sie gemerkt haben, ach scheiße, die wählen uns ja gar nicht. Jetzt müssen wir uns einfallen lassen, wieso wir die jetzt, warum wir doch für die sind, nachdem wir als politische Partei in dem, was wir gemacht haben, immer explizit uns nicht mit Männern beschäftigt haben und explizit immer nur auf den auf starke, selbstständige Frauen gegangen sind. Und das natürlich ein gewisses Geschmäckle hat gegenüber den Jungen, die vielleicht Issues haben. So, und natürlich auch das Gerede von Patriarchat, das ist in seiner Theorie, ist es vielleicht verständlich, genauso wie in seiner Theorie auch verständlich ist, dass Feminismus für alle da sein soll und nicht nur für Frauen. Aber dann musst du dich ja erstmal eine Viertelstunde mit jemandem hinsetzen und das in seiner Theorie erklären.
Ja.
Aber bis zu dem Zeitpunkt sind ja alle schon, haben ja alle sich eine Meinung dazu gebildet, und bis zu dem Zeitpunkt denkt halt jeder, okay, Feminismus, es wird hier nur für die Frau gekämpft, also wird basically gegen mich gekämpft oder nicht für mich gekämpft, also wähle ich die, die es nicht machen. Und dann bist du in einer antifeministischen Menosphäre innerhalb von kürzester Zeit angelangt.
Ja,
so, ne? Wenn nur noch mit Slogans und mit Feindbezeichnungen gekämpft wird, da haben wir jetzt wieder den Rückschluss auf das, was wir vorhin hatten, dann gibt es nur noch einen großen Graben und Leute, die sich irgendwann mal am Ende durch Zufall oder durch Missverständnis auf einer der beiden Seiten wiederfinden und nicht mehr auf der anderen Seite, nicht mehr zulassen, dass eine Brücke zu der anderen Seite gebaut wird.
Ja, klar. Also, es gibt Zeiten, zu denen will ich auch keine Brücke haben, das ist schon klar, aber wir reden ja hier von der Mitte der Gesellschaft sozusagen. Ne?
Naja, also beziehungsweise das, was eine Mitte sein könnte, wenn es nicht so polarisiert wäre.
Ja, ist klar. Ja, diese Polarisierung ist in keiner Weise gut. Ne? Also wenn man zumindest noch eine funktionierende Mitte haben will, wovon ja auch eine Demokratie lebt. Ne? Sonst hast du ja Weiß ich nicht, sonst entwickelst du dich wahrscheinlich wirklich zum Urzustand des Menschen zurück. Ne?
Und da sind wir wieder in Weimar, ne? Der Demokratie sind die Demokraten abhanden gekommen.
Ja, natürlich, klar. Aber man muss eben auch das in der Einkleidung der Wirtschaftsordnung sehen oder so, wenn Demokratie für Leute, weiß ich nicht, wirtschaftliche Sorgen bedeutet, ne? Ökonomisches Nicht-Vorankommen, Abdriften in Armutssituationen und so weiter. Und man hört dann trotzdem, obwohl man sich zu Weihnachten Gedanken ums Geld machen muss, dann Hochreden auf die Demokratie vom Bundespräsidenten. Das ist dann schon so kognitiv so eine Disbalance, ne, für die Leute. Und wenn die fragen, ja okay, wenn das die Demokratie sein soll, probieren wir vielleicht mal was anderes. Ne? Also das ist ja nicht das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass Leute so gedacht haben. Und das gilt es halt eben zu verhindern. Aber man muss halt auch als Politiker oder als Wirtschaftender überlegen, womit wird Demokratie ausgefüllt. Ne?
Ja, ich finde es halt dieses Unverständnis dafür, dass man in Krisensituationen das Ideologisieren sein lassen sollte. Ich verstehe das halt nicht. Und das ist das, was jetzt SPD, Grüne, Linke ja irgendwie dazu gebracht hat, dass sie in der prozentualen Bedeutungslosigkeit so sukzessive verschwinden, weil sie es zu lange nicht geschafft haben, das ideologisierend sein zu lassen.
Ja, das ist ein ganz einfacher Herrschaftsreflex, ne? Weil dieses Divide et Impera funktioniert ja ganz lange, besonders in Krisensituationen, ne? Aber es hat halt auch ein Verfallsdatum. Ne? Und irgendwann hast du so klein geteilt, dass es nichts mehr zu herrschen gibt. Ne? Oder dann halt unter 5% sind diejenigen, die Teilchen, die du gemacht hast, jeweils unter 5% sind. Ne? Und das ist dann das Problem in unserer Staatsorganisation.
Ja, ich fasse es nach wie vor nicht, dass Sarah Wagenknecht da so ein richtiges Gespür dafür hatte.
Sag über die, was du willst, aber Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht, also ich bin mir nicht sicher, ob sie es für die richtige Sache einsetzen, aber mehr Intellekt wirst du in der deutschen Politik nicht finden.
Tja, also wie gesagt, ich sehe halt gerade so viele Verbindungen zur Weimarer Zeit, was so das politische Taktieren angeht, weil ich mir gerade dieses Buch da, die Entscheidung, gelesen habe. Und da hast du ja auch diesen, wir haben es ja beim letzten Mal so ein bisschen besprochen, da hast du ja auch diesen linken Move, über rechte Strategie zum Ziel irgendwie zu kommen. Und das ging ja schon mal schief. Ich weiß nicht, warum sie denken, dass das jetzt ein guter Move ist. Also ich weiß nicht, wo es hinführen soll, außer zu Macht.
Nirgendwo anders. Das ist die Option, um die es geht.
Also der finale Moment so von wegen, okay, genug für die eigene Reputation oder fürs eigene Seelenwohl getan, jetzt machen wir nochmal den großen Machtgrab und dann Karriereende oder wie?
Ja, es ist von so einem überlegenen moralischen Standpunkt aus, also hatten wir ja letztens drüber diskutiert und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es für dich so ein kleiner Aha-Moment war. Ne? Also wenn man sagt, die Denke von jemand wie Wagenknecht und Lafontaine ist wirklich so ein Stück weit, wir müssen dem Kind jetzt das gefährliche Spielzeug mal wegnehmen. So, bei uns ist das in guten Händen, die Macht. Wir werden damit schon das Richtige anstellen. Aber das dürfen wir nicht jemandem wie Höcke und so weiter überlassen. Ne? Die Denke kann man ja ein Stück weit nachvollziehen. Also ich habe auch schon mal gesagt, Wählerstimmen beim BSW sind mir lieber als Wählerstimmen bei der AfD, auch wenn mir BSW-Stimmen nicht die liebsten Stimmen sind. Aber verstehst du, was ich damit meine?
Naja, ne? Das Problem ist ja aber, dass du Leuten, die ein bisschen genauer drüber nachdenken, damit ja kein Angebot lieferst, weil die ja überhaupt nicht mehr wissen können, was es dazu zu holen gibt. Nee. Also ich kann nicht sagen, dass mir BSW-Stimmen lieber sind als AfD-Stimmen, weil ich weiß ja überhaupt nicht, was sie vorhat. So, also vielleicht wird es ja auch nur eine Diktatur, die sie errichten will, aber halt mit einer anderen Hauswandfarbe. So,
könnte, ne? Also sein.
Ist es einfach Stalinismus das Ziel.
Ja, und klar.
Ich meine, hat sie jetzt nicht letztens ein Bild mit der Patentochter von Putin gepostet?
Weiß ich nicht.
Ja, warte, ich zeig's dir mal, damit du mir glaubst.
Wie viele Patentöchter hatten Putin?
Ich glaube nur die eine. Xenia Antonievna Sobchak.
Mhm.
Wie zeige ich denn dir das jetzt?
Ja, aber ich meine, die Frau zeichnet doch sicher mehr aus, als dass es die Patentochter von Putin ist, oder?
Ich weiß nicht, ob man sich...
Was spielt die für eine Rolle? Warum wurde das gepostet?
Der Vater von ihr ist wiederum der politische Ziehvater von Wladimir Putin gewesen.
Ach, so alte St. Petersburger Connection oder was?
Genau. Und die ist halt ein Fernsehpersönlichkeit, Moderatorin. Aber sie hat halt Russland verlassen. Offenbar. Ich glaube, ich bin gerade auf deren Wikipedia-Artikel, die ist nicht so ganz aktuell. Also ich zitiere jetzt hier einfach mal eine Stelle. Auch die westlichen Medien beschrieben den Zwiespalt einer Figur, die auf Betreiben oder zumindest ohne Widerstand der Machteliten und Putin ins Feld der Präsidentschaftskandidaten geführt worden war, um der Wahl einen Hauch von Opposition und ein demokratisches Alibi zu verschaffen. Als scheinbare echte Oppositionelle, die in Realität keinerlei Chancen habe und hinter den Kulissen weitgehend von Präsident Putin abhängig sei. Die ist nämlich für eine unabhängige Partei angetreten. Die
war Präsidentschaftskandidatin.
Ja, ja, die hat 2017 und hat 1,2 Millionen Wählerstimmen bekommen.
Mhm.
Ja, also es ist halt so ein bisschen ein Feigenblatt, ne?
Trotzdem scheint eine interessante Person zu sein. Und warum, was vom Anlass war das jetzt mit Sarah Wagenknecht? War
das ich irgendwie das,
politisch oder ist das nur eine Freundschaft? Weiß man nicht.
Das ist ein Bild, das vor wenigen Tagen von ihr gepostet wurde mit Sarah Wagenknecht auf Instagram.
Ah, okay. Ja, na, interessant. Also wie gesagt, dieser Russland-Aspekt in der Persönlichkeit von Sarah Wagenknecht, das ist das, was mir am meisten immer Stirnrunzeln bereitet.
Ja, das ist halt auch schwierig verhandelbar. In diesen Zeiten.
Ja, absolut. Und man hat halt das Gefühl, dass ihre, wie soll man sagen, pro-ukrainischen Beteuerungen da auch immer sehr, sehr schematisch und feigenblattmäßig sind. Ne? Eher so als einleitende und Rahmenbemerkung immer. Und dann kommt ein Aber.
Also ich glaube nicht, dass sie das als eigenständigen Staat wahrnimmt. Das würde mich doch sehr wundern. Ja, also keine Ahnung. Ich kann mich nicht dafür aussprechen, die BSW als kleineres Übel zu betrachten. Dafür ist mir das alles zu gefährlich, was da in diesem Russland-Aspekt von Seiten Wagenknechts da ausgedrückt wird.
Ich schon, aber das zeigt nur, wie groß das Übel der AfD ist. Damit will ich nicht ein BSW verharmlosen. Verstehst, was ich meine? Also, schlimmer geht immer. So ist, warum landen wir immer bei Sarah Wagenknecht? Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht haben wir ja innerlich einfach so einen leichten Crush und sind einfach sehr traurig, dass es so geendet ist.
Also,
zu Occupy Wall Street Zeiten fand ich die echt gut.
Ich habe intellektuell auf jeden Fall einen Crush mit der gehabt. Also absolut. Ne? Ist ja auch wirklich teilweise beeindruckend gewesen, was sie da auch teilweise einen philosophischen Gedanken früher geäußert hat und so.
Naja, und vielleicht ist es jetzt einfach Copium, wie man so schön sagt, von unserer Seite jetzt da irgendeine Strategie rein zu interpretieren, dass es vielleicht doch noch einen positiven Twist hat. Vielleicht ist es das.
Vielleicht ist es das, kann so natürlich sein. Wär psychologisch auch, zumindest nachvollziehbar.
Aber Mike, mal ohne Scheiß, jetzt, wir müssen mal hier vorankommen. Das ist schon wieder anderthalb Stunden hier. Das,
echt?
Wir können den Leuten doch nicht immer so viel Zeit stehlen.
Ja, gut. Ja, selber schuld, wenn sie so weit hören. Ja, na, willst du noch einen Kundenservice hören, oder?
Naja, mach mal. Oder ist das jetzt von epischer Länge geprägt?
Na, ein bisschen dauert das schon, ja. Aber jetzt für meine Verhältnisse, aber nicht jetzt in deinem Sinne episch.
Na komm.
Ist ein Name, der dir auf jeden Fall was sagen wird, aber wo du trotzdem nicht weißt, wer es ist.
Oha. Ich. Okay, das, okay.
Christiane von Goethe.
Keine Ahnung.
vielleicht der Name Christiane von Goethe wurde am 1. Juni 1765 in Weimar als Johanna Christina Sophia Vulpius geboren.
Ah ja.
Genau. war die Tochter von Johann Friedrich Vulpius. Das war ein Akademiker, ein Archivarbeiter, ein Kopist. Also da muss man erstmal die Situation in Weimar früher vor Augen haben. Zu der Zeit, die Herrschergilde da von Sachsen-Weimar, die haben wirklich ganz viel Geld fürs Bauen ausgegeben und so weiter. Ne? Und das war ein relativ verarmter Staat. Und die Beamten und Angestellten, die wurden da wirklich nicht gut bezahlt. Ne? Also der Vater von der Vulpius, der hat da teilweise kostenlos gearbeitet, um dann überhaupt an irgendwie eine halbwegs gute Stelle zu kommen. Ne? Also es war so ein akademisches, bürgerliches Haus, aus dem sie kam, ne? Aber schon eher so verarmtes Beamtentum eher. Ne? Also Juristen und Geisteswissenschaftler. Der Vater hatte auch angefangen, Jura zu studieren, aber hatte das nicht abgeschlossen. Aus Geldmangel wahrscheinlich. Und ist da so mehr als schlecht als recht mit der Familie so durchs Leben geschippert. Ne? Also da wurde Christiane Vulpius hineingeboren. Sie hatte einen Bruder, Christian August Vulpius. Auf den konzentrierte sich so die Hoffnung der Familie. Der sollte gefördert werden für ein Studium. Hat auch ein Jurastudium durchgezogen in Jena. Hat dann als Schriftsteller seine Meriten verdient, hat auch erste Erfolge gefeiert, also vielleicht der Unterhaltungsroman Rinaldini, vielleicht sagt er das was, hast du schon mal vielleicht gehört, irgendwie so als Theaterstück oder irgendwie sowas, also da war so mäßig erfolgreich, nicht ganz unerfolgreich als Schriftsteller, aber so richtig gereicht hat es dann auch irgendwie nicht. Der Vater hat dann seine Anstellung verloren, weil ihm irgendeine Unregelmäßigkeit, ein Amtsvergehen vorgeworfen wurde. Christiane Vulpius ging dann in eine Papierblumenfabrik beim Herrn Bertuch in Weimar arbeiten. Bertuch ist auch ein bekannter Name in Weimar, in Häusern und Straßen und so weiter. Hat dort noch ein paar Groschen dazu verdient für die Familie. Ja, also alles insgesamt relativ, ja, soll man sagen, auf kleiner Flamme bedauernswert. Der Bruder geriet dann auch, ja, mit den ökonomischen Gegebenheiten in dem Kleinstaat und so weiter in finanzielle Nöte. Und es wurde beschlossen, dass Christiane Goethe einen Bittbrief übergibt. Ne? Also in Bezug auf den Bruder Christian August, dass der dem vielleicht zu einer Anstellung verhelfen kann und so. Also Goethe war die Familie schon so halbwegs bekannt. Weimar war ja auch ein Nest von 6000 Leuten. Ne? Das war auch nicht der erste Bittbrief.
Da kannte man sich. Ne?
Ja, also Christiane Vulpius hat sich auch wirklich für ihren Vater eingesetzt, damit er die Stelle wiederbekommt. Ne? Mhm. Hat da wirklich auch an den Herzog einen Brief geschrieben, auch in der Tonlage, wie man es eigentlich nicht so an Herzog schreibt. Na, also war schon eine ziemlich taffe Lady. Ne? Also schon in ganz jungen Jahren, in ihren Mädchenjahren. Und Goethe befand sich da gerade so in dem Gemütszustand, musst du dir vorstellen. Also da war ja ausgelaugt von seiner Arbeit in Weimar. Da hat er da quasi jedes Amt inne gehabt, so ungefähr. Ne? Ist auch gar nicht mehr so richtig zum Schreiben gekommen und hatte sich auf seine Italienreise begeben. Ne? Was ja immer in seiner Biografie so als Wiedergeburt bezeichnet wird. Goethes Italienreise, da hat er wieder Kraft geschöpft, ne? Und kam dann so wirklich ermächtigt und gut unterhalten von der italienischen Weiblichkeit in Weimar wieder an, spaziert so guter Laune durch den Weimar Park und da passt ihn Christiane Vulpius ab und trifft da Goethe wirklich noch so in diesem italienischen Flair irgendwie. Und Christiane Vulpius wird so beschrieben, sie war klein, ein bisschen pummelig, sie hatte aber sehr schöne schwarze Locken, dunkle Augen und einen südlichen Teint. Also die sah einfach aus wie eine kleine, süße, bildhübsche Italienerin. Und ja, Goethe fand die fast 17 Jahre jüngere Christiane natürlich wahnsinnig interessant. Ne, wird ja immer so kolportiert, Goethe war kein Kostverächter. Und so sind Biografen unterschiedlicher Meinung. Ne? Manche sagen, er hat überhaupt erst auf seiner Italienreise das erste Mal richtigen Sex gehabt, also im Sinne von Reinsteckefuchs, ne, so.
Was du hier für Sachen erzählst, Mike, das ist ja...
Ja, werde nicht jeder, was weiß ich, über Weimar und die Weimarer Klassik das hören, was er eh schon im Deutschunterricht gehört hat, ne, das ist ja ein paar Insider-Infos hier mal her.
Wie alt war Goethe da? Zeit seiner
ich glaube, als er sie getroffen hat, war 38. 38.
Was ein Nerd.
Okay, also sie war 23, ja, muss fast 40 gewesen sein, ja.
Eieiei. Ja,
und hat sie da getroffen. Und, also um mal so im Jargon zu bleiben, ne, also die haben sich wirklich Knall auf Fall ineinander verliebt und müssen sich auch wirklich gleich so in der ersten Nacht und dann in den Folgewochen und Monaten auf Deutsch gesagt echt das Hirn rausgevögelt haben, die beiden, ne? Also das ist, die haben es geschafft, ein Dreivierteljahr lang die Liebesbeziehung geheim zu halten. Aber dann wurde sie im Frühjahr 1789 publik und also quasi, wenn du jetzt die Bildzeitung aus dem April 1789 in Weimar liest, ne, da war das die Headline, ne? Also wirklich hier Goethe, so ein armes, überhaupt nicht standesgemäßes, bürgerliches Mädchen, mit der treibt er sich da rum. Und also war wirklich ein Aufschrei der Empörung. Ne? Und das Delikate dabei ist, zeitgleich veröffentlicht Goethe seine Elegien Erotica Romana, also die römischen Elegien, wo er so seine Italienreise und die amorösen Abenteuer dort verarbeitet und das verschmilzt so mit den Erlebnissen mit Christiane Vulpius und also der ist da wirklich auch sehr, sehr, ja, also mit Andeutung, hält er nicht hinterm Berg, ne? Uns ergötzten die Freuden des echten nackten Amors und des schaukelnden Betts lieblicher knarrender Ton, ne? Und da muss
das ist für diese Zeit ist das schon sehr
ja anruhig. Und wieder Insider-Informationen, es gibt wirklich im Goethe- und Schiller-Archiv gibt es aus der Zeit von Goethe tatsächlich Handwerkerrechnungen, die mehrmals Bettreparaturen durch Schlosser
wirklich
durch Schlosser bezeugen. Also 6 durchgebrochene Bretter, Schrauben mussten wieder neu reingemacht werden. Also die haben es da wirklich genossen und haben da tolle Liebesnächte verbracht. Goethe war wirklich angetan von dieser natürlichen, im positiven Sinne einfachen Frau. Und also wie gesagt, der 13. Juli 1788, der Tag, an dem sie sich im Park kennengelernt haben, wurde seitdem auch immer als ihr Jahrestag ganz, ganz feierlich begangen. Bereits ein Jahr später, am 25. Dezember, wurde das erste Kind geboren, der Sohn August. Und das war für Christiane Vulpius ja wirklich nicht so witzig, ne? Weil das war nach damaliger, vor allem Kirchenrechtslage, noch eine Straftat, ein uneheliches Kind, ne? Ich glaube 1783, wenn ich mich nicht irre, hat Goethe ja selber noch, was auch so zum Fauststoff ein bisschen geführt hat, auch als Staatsbeamter da noch die Hinrichtung von so einer Kindsmörderin zumindest nicht mit verhindert, ne? Und so weiter. Also das war für Christiane Vulpius schon eine Konfliktsituation. Aber Goethe hat das geregelt, ne? Der Sohn taucht im Kirchenbuch nicht als unehelich auf, wurde getauft und so weiter. Also er hat das schon unterm Deckel gehalten irgendwie, ne? Und für Goethe fing da wirklich ein glückliches Leben an, ne? Also die heitersten und erotischsten Geschichten, die hat er zu der Zeit verfasst. Und Goethe wird da von Zeitgenossen wirklich so als Familienmann beschrieben, ne? Also ein von einem Zeitgenossen ist überliefert, wie er da abends bei Goethe ist. Der sitzt dort mit so einer Hausmütze, ne, mit so einer Bommelmütze, wie du dir einen deutschen Michel so vorstellst, und Pantoffeln am Tisch, trinkt da sein Gläschen Wein mit seiner Christiane, nimmt immer ordentlich Abendbrot zu sich, leckere Pasteten und so weiter und genießt eben dieses Familienleben, diesen Ruhepol. Also wirklich Spießigkeit zum Quadrat, ne? Im positiven Sinne für Goethe natürlich. Und der Weimarer Hof, die lehnten diese illegitime und unanständige Verbindung natürlich absolut ab, ne? Also als er schon die schwangere Christiane da zu sich ins Haus am Frauenplan holen wollte, da war das Maß voll, ne? Der musste ein Haus vor der Stadt ziehen mit ihr, hat das auch gemacht. Und hat dort sein Familienidyll weitergelebt. Also das Haus am Frauenplan, was man heute als Goethehaus sieht, hat ihm ja auch damals noch nicht gehört. Das hat dem dem Herzog gehört. Und da wurde mal so wahrscheinlich auch mit durch die Herzogin Gattin Luise, wurde da so ein bisschen durch die Weiberklicke, sag ich mal, am Hof, da Goethe so ein bisschen zurechtgewiesen, dass das so ja nicht ginge. Ne? Und,
weil er besser eine von ihnen geheiratet hätte am Hof.
Ja, also das spielt durchaus eine Rolle, ne? Weil es war sehr, 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 sehr kompliziert. Ne? Also da reden wir über Frauen wie die Frau von Herder, ne? Schillers Frau, Bettine von Brentano, die Herzogin Gattin Luise oder auch die Herzogenmutter Anna Amalia, die mochte ihren Goethe natürlich auch und war von dem angetan. Ne? Und die hatten alle so ein bisschen Crush mit Goethe irgendwie oder schauten zumindest zu ihm auf und konnten es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber zu allervorderst natürlich Charlotte von Stein. Ne? Mhm. Goethes langjährige Freundin und Angebetete. Wie auch immer noch die Spekulation ins Kraut schießen, ist da was gewesen, ist da nichts gewesen. Und die hat er auf seiner Italienreise dann so langsam vergessen. Und diese anbetungswürdigen Briefe vom, weiß ich nicht, wahrscheinlich einem der größten deutschen Dichter, wenn du da Liebesbriefe geschrieben kriegst, das macht natürlich auch was mit dir als Menschen. Auf einmal passiert das nicht mehr. Ne? Die war natürlich trotzdem, obwohl sie mit Goethe jetzt keine Verbindung eingehen wollte.
Ja, dann so eine ganz normale bürgerliche.
Eifersüchtig, ne? dass diese tatkräftige, burschikose, jüngere Christiane Vulpius, ich glaube Charlotte vom Stein war noch ein paar Jahre älter als Goethe sogar, dass die da so auflief. Und aber das hat ja Goethe nun gerade fasziniert, ne? Also jetzt Charlotte von Stein oder die ganze mit denen zu tun, das waren ja hochkomplexe, intellektuelle, adlige, voll im Standesdünkel gefangene Persönlichkeiten.
Da war das alles natürlich nicht möglich, klar. Ne?
Die, wenn sie Lust hatte, mit Goethe zu schlafen, hat sie halt mit Goethe geschlafen, Christiane Vulpius, und hat gemacht, was sie wollte und hat immer tatkräftig irgendwo zugelangt. War nicht blöd, überhaupt nicht. Ne? Also war schon auch...
es war halt ein Fluchtpunkt für den Höfling, der er ja war, der in allen genau. möglichen Würden und
also
Ämtern
auch,
war.
Also auch ein Kontakt zum normalen, prallen Leben, ne? Wie er es ja auch früher gelebt hat. Da ist er früher mit Karl August über die Felder geritten in den modernsten Klamotten, die alle verabscheut haben, hat da mit einem Mädchen getanzt in irgendwelchen Dorfwirtschaften mit Karl August zusammen und so. Die Jahre hat er natürlich vermisst. Ne? Und das hat ihm Christiane alles so ein bisschen
also es war Goethes Midlife Crisis. Er hat sich sozusagen eine junge Geliebte genommen.
Naja, es ist so um die 40 ist eine gute Zeit für eine Midlife Crisis. Ne? Absolut, aber es war keine Crisis, sondern wirklich sehr glückliche Jahre seines Lebens. Ne? Wandelt sich dann so ein bisschen, als Goethe die Freundschaft zu Schiller intensiviert. Ne? Also dann ist er immer öfter in Jena und stürmt dort in geistige Höhen mit Schiller. Und da kann er natürlich kein Weibchen aus seiner Sicht da an der Seite gebrauchen. Ne? Trotzdem ordert er immer fleißig seine Pasteten und Lieblingsmahlzeiten in Weimar bei seiner Christiane, die dann irgendwie dahin gebracht werden müssen und so weiter. Und Christiane ist so schlau und hat wirklich so einen Instinkt, dass sie mit der Zeit, obwohl sie da viele Kämpfe dagegen geführt hat, aber die versteht, dass Goethe und Schiller größer ist als Christiane und Schiller. Ne? Also, dass sie da keine Rolle spielen wird, dazwischen irgendwie, und dreht das so ein bisschen um, ne? Nimmt sich dann bewusst zurück, ist immer noch der Felsen der Brandung und so weiter, aber ist so schlau, dass sie nicht durch verletzte Eitelkeit oder Eifersucht irgendwie diese Beziehung mit Goethe zerstört, sondern lässt ihm sozusagen die lange Leine. Wohingegen Goethe ja auch eine lange Leine lässt. Ne? Also es ist von Zeitzeugen überliefert, auch in Christiane Vulpius Tagebüchern schildert sie, sie hat auch mal mit Schiller geflirtet, ne? Der jetzt auch mal von ihr angetan war, von so einer Bootsfahrt ist da die Rede und so. Also die hat schon auch mit anderen Männern mal schöne Augen gemacht und so weiter. Also war schon sehr, 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 sehr selbstbestimmt in der Beziehung für die damalige Zeit.
Ich meine, solange es nur schöne Augen waren, ist ja...
Also schöne Augen machen hat damals schon für ein ausgewachsenes Duell mit Satisfaktion gereicht, ne? Also das war jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie die ich sag mal, das ist wie in der Dorfdisco, die Freundin von jemandem anlabern. Ne? Also das war damals genauso wenig gern gesehen. Also sie war da in der Beziehung schon selbstbewusst. Sie da so als Heimchen, als naives Anhängsel zu bezeichnen, wird dem Ganzen nicht gerecht. Ne? Und sie hat auch den Haushalt Goethes, dieses Haus am Frauenplan, hat sie dann später auch mit Bravour geführt. Ne? Das sind ja Empfang von Staatsgästen gewesen. Ne? Den Garten, die ganzen Bestellungen von Gütern, die Angestellten dort anzuleiten und so weiter. Ne? Also die war da schon so eine Art Bürochefin fast. Ne? Also und das hat sie wirklich alles gewuppt. Da musst du auch rechnen können, da musst du Angebote einholen können und so weiter. Also sind sich die Biografen einig, die war da alles andere als naiv. Ne? Gleichzeitig zeigen sich so in ihrer Gesundheit so erste Einschläge. Sie ist oft zur Kur in Bad Lauchstädt. Dort hat das Weimar, hat das Weimar Theater immer auch die Sommerspielplan dort durchgezogen.
Und Bad Lauchstädt war damals sehr bedeutend.
Ja, ja.
Goethe hat ja da auch quasi das Theater entworfen.
Genau, und dort beaufsichtigt sie in Goethes Auftrag auch die Theatertätigkeiten. Ne? Ist mit Schauspielern und so weiter befreundet, geht wirklich täglich dort ins Theater, schaut dort nach dem Rechten, ist da Goethe auch Ratgeberin in diesen Beziehungen und so weiter und erhält da auch was auf ihre Meinung und entwickelt sich da schon sehr, sehr voran. Ne? Gleichzeitig sind dort trotzdem durchtanzte Nächte. Ne? Sie tanzt wahnsinnig gern und verliert halt diese Lebenslust nicht wirklich. Dann ein weiterer entscheidender Moment, ich kürze mal so ein kleines bisschen ab, ein weiterer entscheidender Moment in Goethes Leben, 14. Oktober 1806, ne? Sachsen, Weimar inklusive Preußen und Sachsen und was weiß ich, kriegen die Mappe voll in Jena-Auerstedt, französische Soldaten fallen in Weimar ein und stehen vorm Haus am Frauenplan, ein Pulk von besoffenen, plündernden französischen Soldaten, ne? Goethe, weiß ich nicht, ob er flüchtet und sich in seinem Zimmer verschanzt, gibt es verschiedene Angaben, aber lässt sich auf jeden Fall nicht blicken. Und die letzte Stunde Goethes hat sozusagen geschlagen. Ne? Das Haus soll geplündert werden, alles kurz und klein gehauen. Und man weiß bis heute nicht, was Christiane Vulpius da gemacht hat, aber ihrem Naturell entsprechend reißt sie die Tür auf, steht diesen, weiß ich nicht, wahrscheinlich Hunderten oder wie viel französischen Soldaten gegenüber, muss sich wie eine Furie aufgeführt haben. Also man weiß nicht, was sie gemacht hat. Auf jeden Fall getrauen die Soldaten sich nicht, an dem Haus auch irgendwas zu machen. Ne, es werden dann französische Offiziere ranzitiert, die für das Leben von Goethe verantwortlich gemacht werden und so weiter. Und so rettet Christiane Vulpius Goethe da in ganz knapper Not das Leben.
Sicher, dass das nichts auf diplomatischer Ebene war, so nach dem Motto, naja gut, der ist jetzt Geheimrat in dem Fürstentum und aus diplomatischen Gründen.
Das war den Soldaten scheißegal. Also die Vorhut, die da zum Plündern in eine Stadt kommt, die plündert erstmal, dann kommen die Soldaten hinterher und schauen, was in irgendwelchen Verträgen vereinbart war, wie man die Zivilbevölkerung und so weiter behandelt. Also Goethe wäre an dem Tag weggehackt worden, 100%. Ne?
Ja, aber wie war es denn generell dann in Weimar? Also ich meine, haben die Stadt niedergebrannt ansonsten? Oder?
Aufruhr, ja. Es waren Plünderungen, Morde. Selbst die Herzogin Gattin Luise konnte den Hof nur mit dem Hinweis, dass sie die Schwägerin des russischen Zaren ist, irgendwie ihr Mann war ja noch im in der Schlachtsituation in Jena-Auerstedt da irgendwo unterwegs mit den Truppen und so weiter. Also das war eine krasse Situation. Ne? Und Goethe hat, wie Goethe halt ist, weniger um sein Leben oder das Leben von Christiane gefürchtet. Er hat nur Angst gehabt, dass seine ganzen Manuskripte in seinem Arbeitszimmer irgendwie draufgehen und verbrennen oder geschändet werden oder was weiß ich. Also sieht man in seinem Tagebuch, dass das wirklich seine Hauptsorge war. Naja, auf jeden Fall 5 Tage später heiratet er Christiane. Er hat also diesen
Das war also ein entscheidender Umbruch.
Es war ein absolut entscheidender Umbruch. Ne? Also zu dem Zeit, wir reden hier von 1806, die haben sich dann, ne, es sind schon ein paar Jahre zusammen. er hat natürlich diese ganzen Wirren dort in Weimar, ne, mit dem Napoleon und was weiß ich, Napoleon ist in der Stadt und so, hat er genutzt, um daher in der Sakristei bei seinem Kumpel in der Jakobskirche Christiane Vulpius zu ehelichen, ne. Und das hat so den, sag ich mal, den höfischen Aufschrei etwas niedergehalten, dass da in der Stadt so viel los war. Ne, sie wird natürlich trotzdem immer noch geschnitten, so in diesen höfischen Zusammenhängen. Also es gibt ein schöne Sache, ist überliefert, dass jetzt die Geheimrätin von Goethe sollte dann noch mehr an die Weimarer Gesellschaft eingeführt werden. Deshalb hat Goethe da so gebohrt bei der Mutter von Arthur Schopenhauer, sie doch mal zum Tee einzuladen. Hm. Ne? Hm. Weil wenn die Mutter von Arthur Schopenhauer jemanden zum Tee einlädt, dann geht der klar, ne? Der da eingeladen ist. So war das damals. Mhm. Und es wurde auf die Witwe Schopenhauer wurde da ganz, ganz viel drauf eingeredet und die hat nur ganz trocken gesagt, wenn Goethe ihr seinen Namen gibt, dann werden wir ihr wohl eine Tasse Tee geben können.
Oh.
Und das, weiß ich nicht, finde ich so Schopenhauer-mäßig, dass man da auch weiß, woher der Arthur das dann gehabt hat, ja, wenn seine Mutter so drauf war. Ne? Das Ehepaar Goethe, also Goethe war auch mit seiner Gesundheit immer so ganz schön am Rande operierend, ne? Also hat auch viele Koliken gehabt, Anfallsleiden, immer wenn irgendwas schwierig wurde. Ne? Christiane Vulpius hat auch noch 4 weitere Kinder zur Welt gebracht, Totgeburten, Kinder, die keine, nicht länger als ein paar Tage gelebt haben und so weiter. Also das erste Kind, der August, ist wirklich der einzige, der das Erwachsenenalter erreicht hat. Und da war Goethe nie da. Weil immer, wenn irgendwas passiert ist, es irgendjemandem dreckig ging, ihm was nahe ging, war er selber krank und hat mit Fieber im Bett gelegen. Ne? Also so war Goethe auch. Alles, was ihm seelisch irgendwie nahe ging, ne, das hat er dann so von sich weggelassen. Ne? Also wurden von Ärzten wie Hufeland behandelt und so. Also wirklich das Beste, was es damals gab. Ne? Ein Arzt, Meyer, der hatte damals 1805 sogar mit Goethes anatomischer Sammlung seine Dissertation verfasst. Ne? Da durfte er ein bisschen bei Goethe da im Archiv rumwühlen und so weiter. Und dem vertraute sich dann Christiane Vulpius als erstes an, dass sie so eine langsame, schleichende Krankheit irgendwie gab. Eine rätselhafte Krankheit bereitete ihr wiederholt große körperliche Probleme. Mhm. Ne, er kümmerte sich trotzdem mit großer Leidenschaft um die Familie und den Haushalt und sagte immer, je mehr ich Bewegung habe, desto besser befinde ich mich. Und deshalb ist er immer weiterhin tanzen gegangen und so. Und damaliger Stand der Medizin war, Wein ist ein gutes Heilmittel. Und dementsprechend hat sie durch ihre körperlichen Gebrechen, ne, die Schmerzen, die sie gehabt hat, das hat sie halt mit Wein weggespült sozusagen. Es hat natürlich ihrem Ruf in der Weimarer Gesellschaft auch weiterhin nicht gut getan, dass sie da öfters mal zu ihrem ohnehin fröhlichen Naturell auch öfters unter dem Einfluss von Wein stand.
Okay, verstehe.
Also die hat da ordentlich gebechert. Ne?
Weimar.
Ja, also ne, weiter Kuren in Bad Lauchstädt, Spaziergänge mit Goethe in Bad Berka. Ganz oft.
In Bad Berger.
Ja, Bad Berger auch.
Das macht gesünder, ja.
Ja, ja. Spazieren gehen schadet doch gar nicht, ne? Da gibt's ja auch so Schwefelquellen, gab's damals und so weiter. Also, das hat ja auch zum Kuren und zum besseren Befinden beigetragen. Sie hat sich immer weiter um Goethe gekümmert, ne? Hat immer mehr, wie soll man sagen, diplomatische Züge angenommen, ne? War also eine Frau, die lernen konnte. Ihre Gesundheit verfiel immer mehr. Sie hat dann mehrere Schlaganfälle gehabt, einen dritten, von dem sie sich nicht mehr so wirklich erholt hat, ist dann irgendwann am 6. Juni 1806 an Nierenversagen gestorben. Und wie immer war Goethe da, weil es ihr so schlecht ging, auch krank. Ne? Also ehrlicherweise muss man sagen, in Goethes Tagebüchern ist die Sorge um sie wirklich ganz detailliert beschrieben. Er hat sich da wirklich gesorgt, aber es entsprach seinem Naturell, dass er einfach als Feiglings nicht fertig gebracht hat, da bei ihr am Bett zu sitzen. Wohingegen, wenn er todsterbenskrank war, was er nachweislich mehrmals war, hat sie Tag und Nacht an seinem Bett gewacht. Ne? Und er wurde halt krank, ne? Wie immer, wenn ihm irgendwas nahe ging. Auf ihrem Grabstein ließ dann Goethe schreiben, der ganze Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu beweinen. Ne? Also auch auf ihrem Grabstein geht es um Goethe. Nicht um den, der da liegt, aber natürlich ist die Größe Goethes auf sie projiziert auf diesem Grabstein. Es ist eine schöne Geste, aber im Endeffekt geht es halt doch wieder um Goethe selbst auf ihrem Grabstein. Ne?
War offensichtlich kein besonders einfaches Leben für sie.
Sie war trotzdem zu großen Teilen glücklich, muss man schon sagen. Natürlich die Trauer um ihre totgeborenen und gestorbenen Kinder und so weiter, ne? Und dieses Verlieren von Goethe an Schiller. Sie war auch diejenige, die Goethe die Todesnachricht von Schiller überbracht hat. Das hat sich keiner getraut. Christiane Vulpius hat sie halt gesteckt. Ne, so war sie. Und auch dieses wundervolle Goethe-Gedicht gefunden. Ne? Ich ging im Wald so für mich hin, nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön und so weiter. Das hat Goethe geschrieben zum Jubiläum für Christiane Vulpius, als er sie sozusagen gefunden hat. Mega coole Tante. Ich gehe nachher gleich rüber auf den Jakobsfriedhof und tue ihr meine Rose aufs Grab. Mache ich wirklich sehr, sehr sympathisch. Eine im besten Sinne authentische und moderne Frau, die das Leben von sich und anderen in die eigene Hand nehmen konnte.
Ja, danke auf jeden Fall für den Einblick und dass wir Goethe nur indirekt betrachten müssen. Ja, also wirft an sich jetzt kein gutes Bild auf ihn, ehrlicherweise, wenn man sich so diese Eckdaten ein bisschen anschaut.
Er war ein Mann seiner Zeit und ja. Goethe zusätzlich. Ne?
Ja. Danke, Mike. Ich würde mich mal verabschieden. Ich muss justament in den nächsten Termin.
Mach's gut, Mike. Guter bis nächste Woche.
Freue mich. Tschüss. Na,
tschüss.
Du bist noch nicht bereit,